Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
Herzlich willkommen, hier ist Run Racing, der Motorsport-Podcast mit einer neuen Ausgabe. Wir freuen uns, nach einem denkwürdigen Motorsport-Wochenende für euch diese Folge zu machen. Und ich muss es ganz ehrlich sagen, wie es ist. Und Eddie und Timo, ihr beide könnt mir, glaube ich, beipflichten. Wir haben alle einige Nachrichten bekommen zum Thema, wo ist die neue Folge dieses Podcasts? Hallo, ihr beiden.
Servus in die Runde. Ja, nachdem dann der Eddie ja in unsere Gruppe geschrieben hat, Leute, ich kriege lauter Nachrichten, musste ich das bestätigen. Ging mir genauso und dir dann in dem Fall ja auch. Man wird angesprochen. Das ist ja immer noch schön nach wie vor, muss ich sagen. Und deswegen ist es schön, dass wir heute Abend Zeit finden, uns zu produzieren und wieder ein paar neue Dinge rauszuhauen.
Ja, mal abgesehen von den Nachrichten, schönen Gruß auch aus Bremen, mal abgesehen von den vielen Nachrichten, die ich tatsächlich gekriegt habe. Ich glaube, du, Matthias, auch, Timo sicherlich auch. Ich bin am Nürburgring im Paddock. Es war ja volle Hütte und keiner hatte am Samstag bis 17.10 Uhr irgendwie was zu tun. Ich bin am Nürburgring von so vielen Menschen angesprochen worden. Das hat mich A, echt berührt und B, auch begeistert. Und deswegen war dann meine Botschaft, die Timo ja auch erhalten hat, so wie sie war. Wir müssen einfach mal wieder einen Podcast aufnehmen. Ja, und das gut, dass wir den Slot gefunden haben.
Wir müssen uns mal chronologisch so ein bisschen aufbauen. Also wie wollen wir es machen? Wollen wir erst über die DTM sprechen? Reden wir über den M2 Cup? Weil da interessiert mich natürlich Timos Meinung sehr, der mein Rennfahrerdebüt begleitet hat am Fernsehschirm.
Also ich würde vorschlagen, wir reden gar nicht über den M2 Cup.
Also so schlecht war es jetzt nicht. Also ich würde sagen, da kann man doch mit Stolz drüber reden, ganz, ganz klar.
Und wir müssen über die Formel 1 reden. Natürlich, da hat Timo vor allem sicherlich viel gesehen. Aber das gehört eben auch in Teilen zu diesem Motorsport-Podcast. Ist ja logisch, dass wir da auch mal zumindest das Thema streifen. Aber also DTM oder M2 Cup, was machen wir zuerst? Ihr dürft entscheiden.
Ich würde sagen, wir machen Formel 1 zuerst, weil dann haben wir das abgehakt, weil ich habe nämlich nur gelesen und allein die ganzen Zitate, Alonso, Hamilton und so, das ist ja der Hammer, was da abging.
Also, stimmt, gute Idee.
Die sich da auf die Mütze geben. Also dann haben wir das weg und dann halten wir die Spannung ein bisschen oben.
Bis zum M2 Cup.
Ihr seid ja auch Fernsehhasen. Ne? Also...
Bis zum M2 Cup.
Ja, ich bin ja auch die Teasing-Maschine und das nennt man Teasing. Also wir fangen mit der Formel 1 an, gehen dann über die DTM langsam rüber ins Highlight in den M2 Cup.
In den M2 Cup. Was haltet ihr davon? Von Eddie kommentiert, zumal ich am Wochenende ja auch schon das erste Angebot als Rennfahrer von Audi in Richtung Formel 1 bekommen habe.
Ja, aber da also musst du die Yoga-Lauf-Telto-Meditations-Schikanen-Curbs meiden Linie, die musst du dann noch ablegen.
Ja. So, ich hab im Rennen verschiedene Linien probiert, aber scheißegal. Timo, Formel 1
erzähl. Formel 1, also da geht es natürlich hoch her, nach der ganzen letzten Phase, wo Ferrari ja sich einen Bock nach dem anderen geleistet hat, hat man natürlich jetzt darauf gewartet, kann Ferrari ein bisschen zurückschlagen oder bleibt die Dominanz von einem Max Verstappen ganz speziell? Aber auch ein Sergio Perez, der auch stark ist mittlerweile im Red Bull, aber dieses Wochenende wieder ganz klar mal einen auf die Mütze bekommen hat von seinem lieben Kollegen. Auch wenn in der Theorie ja nur Max Verstappen auf Pol stand, der dann wegen einer Motor-Unit-Tausch-Geschichte bestraft wurde, genauso wie Charles Leclerc und einige andere auch, die dann von hinten starten mussten. Max Verstappen von 14 losgefahren und ist innerhalb von Runde 1 auf Platz 8 gewesen und dann in kürzester Zeit hat er das Renngeschehen in der Anfangsphase fast schon dominiert, ist 1,5 Sekunden schneller gefahren als der Rest des Feldes. Und Ferrari mit Carlos Sainz zu dem Zeitpunkt noch führender haben gar keine Chance gehabt. Das war so ein bisschen der erste Drittel oder erste Hälfte vom Rennen, so von der Reihenfolge her. Was aber schon viel früher schiefgegangen ist, und da sind wir wieder bei Ferrari. Ferrari hat doch theoretisch zumindest probiert, dass man sich gegenseitig Windschatten gibt. Man wusste natürlich, Charles steht mit der Strafe, die er bekommt nach dem Qualifying, wahrscheinlich nicht auf Pole, beziehungsweise kann er nicht auf Pole stehen wegen der Strafe. Und dann hat man sich geeinigt, wir geben Windschatten einander. Und was hat Ferrari verbockt? Die haben dem lieben Charles für eine Runde zum Windschatten geben die weichen Softreifen neue drauf gemacht und hat schön dem lieben Carlos Windschatten gespendet und hat dann am Ende seiner Runde gefragt, was mache ich denn eigentlich mit den Reifen jetzt hier? Und dann hat man sich kurzerhand entschieden, ach, setz doch eine Runde hinten dran und fahr jetzt deine Quali-Runde, weil er hatte eigentlich keinen Reifen mehr, um nochmal einen Schuss zu fahren, der theoretisch zeitlich gesehen danach gekommen wäre. Also auch wieder ein Fuck-up von Ferrari, die haben langsam Erklärungsnöte in meinen Augen. Unabhängig davon, dass sie im Rennen.
Ja, zumal die haben super stark, die haben ja super stark ja, die Saison begonnen, ne? Wir erinnern uns. Und alle haben gesagt, die Mercedes-Dominanz endlich vorbei und so weiter. Aber ich habe den Eindruck, bestätige das bitte, Timo, du hast da mehr gesehen als ich oder dich auch mehr mit beschäftigt, aber die haben sich ja selber versaut. Und zwar nicht jetzt in Spa, sondern eigentlich die Rennen davor auch schon.
Ja, ich müsste jetzt nochmal durchzählen. Das sind 4 oder 5 Rennen, die theoretisch hätten gewonnen werden müssen von der reinen Performance. Dann gab es technische Probleme, dann gab es Strategie-Fuck-Ups. Es gab ja eine ganze Menge von Dingen, die Ferrari selber verbockt hat, wo die großen Punkte fehlen. Jetzt sind es 80 Punkte oder über 80 Punkte mittlerweile Rückstand von Charles Leclerc. Und das ist natürlich jetzt eigentlich schon klar. Die Meisterschaft ist durch. Und wir hatten jetzt in Spa natürlich eine Strecke, da fährt man Low-Downforce, lange Geraden. Da ist der Vorteil von Red Bull topspeedmäßig nochmal ganz, ganz eklatant geworden. Die waren deutlich schneller auf den Geraden. Da kann selbst Charles Leclerc mit DRS nur mitfahren teilweise, auch wenn ein Red Bull mit zugeklapptem Flügel fährt, was natürlich nicht einfacher ist. Jetzt kommen Strecken wie Sanford in der kommenden Woche oder am kommenden Wochenende. Da sind hoffentlich die Ferraris mit ihrem Aero-Auto hoffentlich wieder besser aufgestellt. Aber es bleibt weiter frustrierend, dass tatsächlich Ferrari sich selber immer wieder ein Bein stellt. Neben all, ja.
Für mich ist das der Hammer, wenn ich mir das angucke. Das erinnert mich so ein bisschen an das letzte Wochenende und an die ganzen Punkte, die Mirko Bortolotti da weggeschmissen hat. Aber dazu kommen wir später. Ich sehe es genauso wie Timo. Also was die da alles, ja, mit taktischen Fehlern, mit Boxenstopp-Fehlern und was die da an Punkten weggeworfen haben. Ja. Ich wundere mich in so einem Fall dann immer darüber, dass da keine Köpfe rollen.
Also ja, mittlerweile gibt es immer mal mehr die Stimme, dass auch der Sportchef dann mittlerweile nicht mehr tragbar wäre. Die eine oder andere Zeitung oder Internetplattform schreibt natürlich das auch schon, weil kurz über lang ist es ja nicht mehr tragbar. Wir reden über ein Multimillionen-Business, wo so leichtfertige Fehler gemacht werden, Strategiefehler gemacht werden, wo es relativ einfach ist, die zu lösen, wo der Zuschauer selbst zu Hause in der Situation merkt, was macht ihr denn da? Natürlich fehlt zu Hause manchmal auch der komplette Hintergrund für eine Entscheidung, die man vielleicht im ersten Moment nicht sieht und nachher erklären könnte. Aber zu 80-90% ist das echt frustrierend, was Ferrari da abliefert. Aber das nur am Rande, das ist das Sportliche gewesen. Das, was hinter den Kulissen abgegangen ist bei der Formel 1 oder aktuell abgeht, ist fast spannender, muss man sagen. Also einmal im Rennen noch gerade kurz dazu gab es eine Situation zwischen Alonso und Hamilton. Nach Eau Rouge, lange gerade, Windschattenduell. Und dann fährt Hamilton außen in die Schikane neben Alonso, Alonso innen auf dem Curb. Und die beiden berühren sich, Hamilton steigt auf, überschlägt sich fast dabei. Beide landen aber wieder und beschädigen sich aber trotz allem das Auto sehr stark dabei. Und dann gab es natürlich einen Funkspruch von Fernando Alonso, der nicht happy war und der den lieben Lewis Hamilton stark beschimpft hat, was für ein Idiot er denn sei. Und er könnte ja nur von vorne wegfahren, er könnte quasi keine Rennen fahren im Feld und mit anderen Autos. Gab viel Diskussion darüber während des Rennens. Im Nachhinein hat Alonso dann auch gehört, dass sich Lewis Hamilton entschuldigt hat und die ganze Scheiße auf sich genommen hat und gesagt, ich habe gedacht, ich hätte ihm genug Platz gelassen. Das hatte er nicht. Also Hamilton hat das quasi ein bisschen runtergefahren, das Thema. Die beiden haben nicht miteinander gesprochen. Da wurde natürlich gefragt, müsst ihr oder werdet ihr miteinander sprechen? Beide haben es verneint und Hamilton hat die Schuld auf sich genommen. Damit war das Thema, was sehr heiß während des Rennens war, eigentlich auch wieder erledigt. Und spannend dazu ist natürlich gerade die Fahrer. Rotation, Karussell, genau, das habe ich gesucht. Was passiert, wer geht wohin? Mhm. Überraschend für mich, Alonso stellt sich gerade sehr stark gegen Alpine. Der wird Richtung Aston Martin gehen. Da geht der Sebastian Vettel weg. Bei Haas, Mick Schumacher, sehr stark in der Kritik. Ein Teamchef, Günther Steiner, ist relativ wenig Fan von Mick Schumacher. Mit dem Einstieg von Audi jetzt 2026 hat natürlich jeder irgendwie im Kopf Schumacher, deutsches Team, deutscher Fahrer und so weiter. Das ist aber noch lange hin und bis dahin muss er irgendwo noch einen Platz finden. Die Frage ist, wo findet er den, ja?
Das ist die große Frage. Interessant fand ich am Wochenende, dass Sebastian Vettel bei Sky den Mick Schumacher über den grünen Klee gelobt hat. Also das war fast eine, also er sagte sogar, er solle sich in Richtung McLaren mal bewerben. Ich zitiere, er sollte mal eine Bewerbung Richtung McLaren losschicken. Da habe ich so ein bisschen mir vorgestellt, wie Mick Schumacher da mit dem Lebenslauf sitzt und irgendwie schreibt, was er alles schon für Erfolge hatte und das dann Richtung McLaren schickt, Richtung Zac Brown. Aber unabhängig davon, das ist spannend, ne? Das ist wirklich spannend und ich habe auch keine wirkliche Vorstellung, wo der Mick hingeht. Ich meine, du kennst ihn, aber wo wäre ein Platz für den?
Aber Mattes, jetzt mal ganz ehrlich, wir haben ja das Wochenende gemeinsam miteinander verbracht. Du bist M2 Cup gefahren, ich habe M2 Cup kommentiert. DTM hatten wir ja auch noch. Wann hast du das denn alles geguckt? Verdammt nochmal. Also bei mir reicht's gerade mal dazu, dass ich die ganzen Nachrichten gelesen habe.
Ich habe auf der Rückfahrt
Artikel gelesen.
Ich habe auf der Rückfahrt, ich schicke mal ein lautes Shoutout raus an die Kollegen von Sportradio Deutschland. Reden die ganze Zeit über Sport, die ganze Zeit. Da gibt es keine Musik.
Ich weiß, die interviewen nachts. Mich immer einmal die Woche.
Siehste, ich habe dich da auch schon gehört. Und ich bin da Dauerhörer auf langen Autofahrten. Ich liebe das, höre das wahnsinnig gerne und bin da am Start und habe da eben unter anderem diese Interviews von Sebastian Vettel bei Sky.
Ja, und das ist ja nicht das Einzige. Ne? Es geht ja tatsächlich, Schumacher ist für uns natürlich wichtig. Ich habe auch gerade einen Werbespot bei RTL gesehen, die Ankündigung an Zandvoort und das kommende Wochenende, wo man sagt, die deutsche Hoffnung für die Formel 1 und in unsere Zukunft als Deutsche, Mick Schumacher. Das probiert man natürlich zu pushen, der Name ist natürlich super. Aber Ferrari hat zum Beispiel kein Mitspracherecht mehr bei Haas. Das heißt, da ist auch kein Bonus mehr möglich, der von Ferrari-Seiten kommt. Dann gibt es eine Riesendiskussion um Alpine und Piastri, der Formel-2-Champion, beziehungsweise einer, der die letzten Jahre alles gewonnen hat, was er irgendwie unter die Finger gekriegt hat. Alpine harrte auf den bestehenden Vertrag. Der junge Mann, der nicht mal in der Formel 1 sitzt, sagt, nö, interessiert mich nicht, weil der will eigentlich zu McLaren. Deswegen, Ricciardo-Abgang bei McLaren ist auch wieder ein Thema für Aston Martin eventuell oder bei Haas, wo Mick Schumacher geht. Die Frage könnte sein, geht Mick Schumacher vielleicht zu Aston Martin und Ricciardo geht zu Haas, könnte sein, und kommt Piastri vielleicht doch zu Alpine, weil sie vor Gericht, das ist glaube ich jetzt heute sogar, diese Woche müsste jetzt die Entscheidung vor dem Gericht fallen, ob der Piastri-Vertrag Bestand hat bei Alpine und er da fahren muss. Ist natürlich auch ein harter Einstieg, musst du dir vorstellen. So ein junger Kerl, kommt die Formel 1, sagt zum Team erstmal, mit euch will ich nicht. Jahrelang haben die den jetzt erstmal gefördert, haben die Geld reingebuttert, Testfahrer gewesen etc. Ja,
die haben doch die Pressemitteilung auch rausgehauen.
Das war ja ganz geil. Genau. Ja, also genau. So musst du erstmal einschlagen in die Formel 1. Ich meine, der Junge muss dann auch performen, aber momentan, dass sich zwei Teams schlagen um jemanden, der noch nicht einmal was bewiesen hat in der Formel 1 zumindest, ist schon geil irgendwie. Gab's noch nicht.
Total. Ja, aber für mich, einer meiner Lieblingsfahrer, hast du auch gerade erwähnt, Timo, Daniel Ricciardo, für mich einer der besten Verkäufer der Formel 1 in den letzten Jahren, hat ja auch schon Rennen gewonnen, ja, und dann steht er auf einmal da und dann kommen ihm da diese jungen Nasenbohrer irgendwie in die Quere und der muss da echt zittern und wahrscheinlich wird er am Ende das nehmen müssen, was überbleibt.
Ja, aber der ist ja auch im Herbst.
Also ich weiß nicht, wie ich das. Ja, der
ist im Herbst sagen, der Karriere.
Ja, aber in dem Alter, im Herbst der Karriere, der will, das sagt er ja die ganze Zeit. Für mich läuft da irgendwas
schief. Ja, die Frage ist, bleibt überhaupt noch was aber über für ihn?
Irgendwas läuft da schief.
Bleibt überhaupt was über? Das ist das Thema, weil er sagt auch klar, nur Formel 1 kommt für mich in Frage. Ansonsten mindestens ein Jahr Pause oder das ist natürlich gefährlich. Ne? Wenn du erstmal weg von der Bildschirmfläche bist, dann ist es ganz schwierig zurückzukommen. Wir haben dann Namen wie Nico Hülkenberg in Deutschland, der ja auch einen sensationellen Job gemacht hat in seinen Jahren in der Formel 1 und da als Entwicklungsfahrer bei Aston Martin gut dabei ist, einen Fuß drin hat. Aber trotzdem interessiert es fast keinen, leider Gottes. Und das kann mit Daniel Ricciardo genauso passieren.
Klar. Ich meine, Daniel Ricciardo hat natürlich über die Drive to Survive-Doku auf Netflix eine unglaubliche Popularität. Also für mich auch immer noch die Dokumentation, die die Formel 1 auch in ihrem weltweiten Ansehen in Anführungsstrichen gerettet hat. Zumindest deutlich wieder dafür gesorgt hat, dass ein hohes Maß an Interesse an der Formel 1 auch wirklich in der breiten Masse entstanden ist. Und er ist ja da einer der Hauptdarsteller. Ne? Und deswegen ist er auch, also der ist schon ein Superstar der Formel 1 und vielleicht auch nicht zu vergleichen jetzt mit dem Giovinazzi oder so, der da in der Formel E jetzt rumgekrebst ist, ne? Aber der war natürlich auch weg, wobei der war auch irgendwo im Gerede, habe ich jetzt am Wochenende gelesen.
Ja, als genau. Testfahrer, da gibt es noch Verträge, aber
könnte auch noch für Haas sein, weil auch bei Haas, er ist ja Ferrari-Testfahrer, könnte bei Haas, die ja Ferrari-Motoren fahren, auch noch in Frage kommen. Aber wie du sagst, Matthias, ich zähle Ricciardo noch so ein bisschen zu der neuen Generation. Also nicht die ganz neue, junge Generation, aber das, was mit der Formel 1 passiert ist, die letzten zwei Jahre, das muss man sich mal wieder auf der Zunge zergehen lassen, weil das gefühlt war das ja auch nicht mehr interessant, Formel 1 zu schauen, richtig?
Total.
Das war ja weg vom Fenster. Genau. Also und jetzt hören wir gerade jedes Wochenende in Spa 360.000 Menschen. Sandford nächste Woche wird, keine Ahnung, kommt eine 500.000 Holländer hin, ich weiß es nicht. Und egal, wo die gefahren sind, es sind Zuschauerzahlen jenseits der 200.000, 250.000 jedes Wochenende. Diese Dokumentation, diese Darstellung der Typen, die es jetzt wieder gibt, die coolen Typen, ob es ein Ricciardo ist, ob es ein Lando Norris ist, ob es ein Charles Leclerc ist, ob es ein Lewis Hamilton mit seinem brutalen Charakter ist, der ist zwar am Ende seiner Karriere, aber ist halt ein riesen Charaktertyp plus dein Erfolg. Also da hat die Formel 1 schon richtig profitiert, weil interessiert hat es wirklich nur noch gering.
Gerettet. Ja. Es hat die Formel
obwohl ich sagen muss, dass ich Folge 4 dann, also Staffel 4. Staffel sagt man, ne? Ja. Ich bin ja auch Netflix-Neuling, aber dank Corona habe ich tatsächlich einen Account und habe mir das auch alles angeguckt. Staffel 4 fand ich scheiße. Die war Käse geschnitten, die war nicht gut. Da konnte man dann, wenn man ein bisschen Ahnung hat, erkennen, dass da Dinge aus dem Zusammenhang gerissen waren. Aber ich gebe euch recht, also völlig klar. Das hat der Formel 1
ja, ich meine, ihr wisst es, was
gebracht. Es waren vor allem
Staffel 1,
die es wirklich geboostet hat und Staffel 2 auch noch. Ja, das waren die beiden Staffeln, die wirklich diesen, die haben halt eins richtig gemacht. Sie haben gemerkt, also absolut. Liberty oder ne, wir sind nicht mehr attraktiv, also machen wir die Türen auf. Wir lassen durch Schlüsselloch schauen. Wir geben alles preis. Von Streit über Skandale, über Sorgen bis zur Gänsehaut der großen Emotion. Wir lassen alle Kameras quasi in die Trucks, in die Umkleidekabine, in die Toilette, wenn du willst. Also weißt du, das hat's gerettet.
Ja, absolut. Gebe ich dir völlig recht. Aber so. Das machen wir bei der DTM ja jedes Wochenende.
Ja, aber auch nicht so nah dran. Wir versuchen nah dran zu sein und es macht auch große Freude, nah dran zu sein. Und auch durch unsere Experten, durch Timo, durch Mike, früher durch Martin, sind wir natürlich auch nah dran. Aber ich würde mir mal so eine Dokumentation in der Art und Weise auch über die DTM wünschen. Aber ich meine, da geht es ja schon los, was kostet.
Ja, genau, das Thema ist ja vereinzelt, macht der ein oder andere Fahrer seinen YouTube-Vlog, der cool ist. Die haben mittlerweile, ganz viele haben ihren eigenen Content-Creator dabei und probieren coole Kurzvideos zu kreieren am Wochenende. Ist super geil und das ist auch das, was draußen ankommt. Also ich habe heute gerade mit meiner Foto- und Videoagentur Palm Fiction heute wieder was gedreht für meine Schweden-Nummer und da wurde am Tisch gesagt, poste keine Bilder mehr, es braucht kein Mensch mehr. Du musst Videos, Emotionen mit kurzen Videos, die kurzpackend sind, raushauen. Bilder interessiert kein Mensch. Vielleicht Like, vielleicht kein Like, aber über Videos geht es nur noch. Und das probiert jeder zu machen, aber jetzt kommt der Punkt, was du gerade gesagt hast, Matthias. Wenn du das im Stile der Formel 1 machen willst, wer soll das bezahlen? Ja, und wir haben ja leider Gottes das Herstellerproblem, die ja immer weniger in der DTM tun, die also auch da nicht mehr bereit sind, Gelder zu zahlen. Und ich habe gerade mit einem ganz guten Freund, Fahrerkollegen gesprochen, der sogar ein Fernsehpaket mitbringen würde, ein sehr gutes, in gewissen Situationen. Und dass selbst das nicht mehr den Hersteller interessiert, weil er sagt, unsere Ausrichtung marketingmäßig geht in eine andere Richtung.
Aber wo ihr gerade Doku ansprecht oder wir über die Doku sprechen, ich habe ja Content Creator tatsächlich als Jungrennfahrer und Neurennfahrer auch tatsächlich einen ganz fähigen Content Creator und VJ dabei gehabt am Wochenende und ich habe auch schon ein erstes Video gepostet und ein zweites will ich jetzt die Tage posten als Ankündigung, weil wir auch so eine YouTube-Doku machen wollen. Ne? Habe ich mir ehrlich gesagt, Timo, bei euch abgeguckt bei Iron Force, 24 Stunden. Die fand ich halt überragend, diese Doku. Und ich saß in Seoul und hatte so diesen Gedanken, Mensch, warum denn nicht? Irgendwie für mich irgendwie eine tolle Erinnerung, für meine Partner, für unsere Partner ein schönes Ding. Und da hat er wirklich tolle Sachen gemacht. Mir fehlt nur der Titel. Und hier ist ja der Podcast der Titelfindung. Ich brauche einen Titel.
Ja. Also ich habe dir ja vorhin schon einen gesagt, aber den fandst du ja anscheinend nicht so gut.
Ich habe ihn vergessen wieder. Ich wollte es hier im On machen.
Mir fallen 1000 Titel ein. Vom Mikro ans Lenkrad. Killing, eine einzigartige Geschichte.
Ich schreibe
mir. Angekommen. Killing in der grünen Hölle. Der ist auch angekommen. Killing in der Leitplanke.
Angekommen.
Mir fallen spontan tausend Sachen ein.
Ist denn der Grand Prix-Kurs am Nürburgring oder der die kurze ist, ist ja nicht die grüne Hölle oder ist auch die
ach, ne? Das gehört dazu. Das Green kann man Hell auch mal machen.
Ist ja tatsächlich am Ende des Tages ist es die Nordschleife, hast du schon recht. Aber da das 24-Stunden-Rennen ja durch die grüne Hölle über den Grand Prix-Kurs führt, kann man das mit Sicherheit schön verbinden. Plus, wie der Eddie gerade sagt, Das ist natürlich, was in Sachen Aufmerksamkeit betrifft, beim Lesen grüne Hölle ist einfach ein Mehrwert. Du hast ja selber gesagt, da müssen ein paar Schlagwörter rein, die draußen im Netz ankommen, die auch wiedergefunden werden. Und grüne Hölle ist immer ein Name wert.
Grüne Hölle kommt
Killing.
An. Killing kommt auch an.
Killing. Ja. Killing. Killing, Mikro oder Lenkrad, egal. Brauchst du mehr Killing, Vorschläge?
Ja, Killing the Green Hell.
Killing the Mikro oder Lenkrad, egal. Ja, ich bin gerade aber angekommen. Ja, aber also
mein Wecker klingelt gerade.
Wenn euch noch was einfällt in diesem Podcast, ich immer
rausgehe.
Aber das wird schön. Aber guckt euch das mal an, bei mir auf Instagram. Ich habe da ein erstes Video gepostet, zweite mache ich jetzt die Tage. Das ist, und dann hoffe ich, dass wir dann auch eine schöne Doku haben. In der Tat, Timo, für mich eine wirklich ganz, ganz tolle Doku, die Kollegen gemacht haben für euch. 24-Stunden-Rennen kann ich nur jedem empfehlen. Iron Force, der Porsche, unter anderem mit Timo Scheider. Eine überragende Dokumentation über das geilste Autorennen der Welt.
Ja, muss ich sagen, ja.
Ich glaub,
ja, da bist du auch drin, ne? Und nicht so wenig sogar, mein Lieber. Und ich muss sagen, die hat echt Spaß gemacht, weil natürlich in so einem 24-Stunden-Rennen nochmal viel mehr Potenzial dazu da ist, Emotionen zu zeigen, auf der Strecke, neben der Strecke, in der Nacht, am Lagerfeuer, bei den Fans draußen. Hast du natürlich bei Sprintrennen jetzt nicht so die Möglichkeiten, aber das Bild spricht einfach das am schönsten, wenn es sich bewegt. Und deswegen ist immer mehr Video-Vlogs und Vlogs und Reels und kurze Storys irgendwie wichtig. Und jetzt du als Jungrennfahrer machst das genau richtig.
Ja, das, wie gesagt, das Ergebnis, da reden wir später drüber. Dann lass mal switchen auf die DTM. Also, ein packendes DTM-Wochenende, was dahinter...
Warte mal.
Oh, Backe. Jetzt,
Killing.
Ja.
Killing. So ein bisschen Dramaturgie, so ein bisschen Theater. Killing, so aus dem Nebel. Drüber reden kann jeder. Machen... Nur wenige.
Ja, das ist das stimmt. Jetzt gerade kommt meine Frau und bringt mir ein Glas Wein.
Herrlich. Das finde ich aber überragend. Kann ich auch eins haben? Danke.
Herrlich. Wir brauchen noch zwei.
müsst ihr übrigens mal reinhören. Ich bin ganz stolz auf meine Kommentierung deiner Slow-Mo in der Schikane, wo du ungefähr einen halben Meter weg von den Curbs warst.
Ja, da habe ich eine andere Linie ausprobiert. Ich
bin ganz das war mein Lachtraum. Das war sogar... Tränen gelacht. Das war die beste Aussage ever.
Ja, aber das,
oh mein Gott.
Ey, aber das Geilste war ja, Svenja Killing schickt mir in dem Moment eine SMS, ne? Da ging es um irgendwelche Töpferkurse, die ihr Mann ja auch bei der Volkshochschule in Potsdam da irgendwie bestreiten könnte.
Anstelle Autofahren oder Flugzeuge fliegen.
Svenja Killing, da war da was, genau. Die beschäftigt sich mit Meditation, Yoga Love, Telto ist ihr Unternehmen. Da wird auch wirklich meditiert. Und dann habe ich diese Eingebung gehabt und gesagt, schaut euch von der Gattin inspiriert, Yoga Love, Telto, Svenja Killing, die meditative Ich meide die Curbs-Linie von Matthias.
Ja, das war noch mehr.
Klingt jetzt noch mehr.
Du hast nicht nur Meditationslinie gesagt, du hast Meditations... Also das war... Ich habe den Hashtag in die Gruppe gestellt, den suche ich nochmal raus. Ich habe mich totgelacht.
Killingsche Yoga-Love-Meditationslinie. Genau so. Aber übrigens, entwickelt von dem Mann, der auf der Geraden bremst.
Ja, klar. Aber Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich spreche dann halt lieber drüber.
Ja, absolut. Also, ja. Aber lass mal über die DTM jetzt reden. Wobei das hat, also Eddie hat diesen M2, sag ich später nochmal, Eddie hat diesen M2 Cup, ich habe es gestern Abend mir angeguckt, Real Life gibt es auf RAN.de, überragend kommentiert. Wirklich ganz, ganz toll.
Naja, mit Lukas Gajewski.
Also mit Lukas Gajewski hat er toll gemacht. Lukas immer wieder über die normalen Teilnehmer dort gesprochen. Und du halt immer nur über Alex Hofmann und mich, die beiden Plinsen am Ende des Feldes, aber egal.
Also ja, aber das müsst ihr auch verstehen. Schau, bevor ich Matthias Killing kennengelernt habe, habe ich ja viele, viele Jahre die Karriere von Alex Hofmann versucht zu fördern, als er selber MotoGP-Fahrer war. Dann habe ich mit ihm sechs wunderbare Jahre mit einer traumhaften Crew, ähnlich wie jetzt der Crew, die wir bei Run Racing haben, bei Sport 1 gehabt, in der MotoGP. Und jetzt fahrt ihr beiden Hafensänger da ausgerechnet gegeneinander im M2 Cup. Ist natürlich klar. Ich wollte es nur noch mal betonen, da musste ich einfach mitkommentieren. Und Lukas hat das sofort verstanden. Und ich hoffe, es hat gefallen.
Also, mega. Ich glaube, es war. Und du hast übrigens auch die Formel, die DTM. Herausragend kommentiert, beide Rennen. Das muss man ja dazu sagen. Das
weiß ich noch nicht.
Ich höre dir ja zu. Der Samstag war ein ganz besonderes Rennen aus meiner Sicht, was ja um 17.15 Uhr erst gestartet worden ist durch diesen Nebel. Und was wir da gesehen haben, Timo, ich weiß nicht, ob du das Samstagsrennen auch gucken konntest. Ja. Hast du? Gut. Das war eines der wirklich richtig starken Rennen in unserer fünfjährigen DTM-Geschichte. Für mich eines der Top 5 Rennen. Ja. Vielleicht Top 3.
Mattes, für mich war es das beste Rennen.
Also, ich weiß.
Weil egal, wo man hingeguckt hat im Feld, überall war Action. Dann diese Dreiergruppen, René Rast im Sandwich und dann Blackout von Mirko Bortolotti und dann schlüpfen die Van der Lindes durch und dann gibt es zum allerersten Mal in der DTM-Historie zwei Brüder gemeinsam auf dem Podest. Und die haben das ja im Übrigen auch vorher kommuniziert. Also ich glaube, der letzte Podcast war der, wo wir mit den Van der Lindes auch den Podcast gemacht haben, live an der Rennstrecke. Und da hast du, Matthias, flapsig, da hat mich ein Fan drauf aufmerksam gemacht, nämlich Timos Laureus Award Gewinner, der bei mir in der Kabine gesessen hat. Ja. Der hat mir gesagt,
muss ja kurz erklären, Timo hatte zwei Gewinner an die Strecke geschickt. Also die hatten was gewonnen über die Sportstiftung Laureus und die waren eben von dir betreut an der Strecke. So, das waren
Timos. Richtig, Gewinner. Weil Timo nicht da war. So, die waren bei mir in der Kabine und dann sagt der Gewinner auf einmal zu mir, der Killing sollte Lottoscheine ausfüllen. Und da habe ich ihn angeguckt und habe ihn gefragt, hä, wieso das denn? Ja, weil er hat letztes Mal im Podcast erzählt, da macht ihr es halt am Nürburgring mit 1 und 2. Ja, und zack, machen die Van der Linde das.
Ja.
Ja, schönen Dank, Mirko Bortolotti. Da kannst du mal sehen, Timo, auch aus der Ferne per WhatsApp, deine Gewinner können sich dann noch dran erinnern, was wir letzten Podcast vor 2 Monaten oder so.
Dann hoffe ich einmal, dass sie Spaß gehabt haben. Also erstmal ein fettes Dankeschön an dich, Eddie.
Die waren von mir betreut, ich glaube.
Deswegen habe ich da auch.
Hast du kein Feedback? Hast du kein Feedback
gekriegt? Ich habe tatsächlich eine Mail geschrieben, wie es denn aussieht. Ich habe noch keine Info, aber ich bin mir natürlich sicher und deswegen habe ich dich ja auch gefragt, ob du dich dem Ganzen annehmen könntest, die Sieger des Laureus Gewinnspiels hier zu begleiten. Das hast du toll gemacht. Da geht fettes Dankeschön an dich, an die ganze Crew allerdings aber auch und an Schäffler und den Sören, muss man auch wieder sagen, der sie gleich eingeladen hat in die Hospitality, gesagt, hey, die können bei uns essen, trinken. Super geil. Also vielen, vielen Dank dafür. Auch an die ITR, die für Laureus und uns dann die Tickets zur Verfügung gestellt hat. Auch mal offizielles Dankeschön jetzt hier im Podcast an alle Beteiligten. Dieses Dankeschön kam, glaube ich, sehr gut an bei richtigen Gewinnern. Du hast es ja ganz kurz in dem Video gezeigt, Eddie. Da gab es sogar das Tattoo des Nürburgrings auf dem Arm und so. Also richtige Motorsport-Enthusiasten und Podcast-Hörer, wie ich jetzt gerade festgestellt habe. Super geil.
Also ich hätte es nicht mehr gewusst, dass Matthias zu Kelvin gesagt hat, ja, dann macht ihr es halt am Nürburgring. Ja, und dann machen die das auch noch. Und also das kommentieren dann die beiden unten im Parc Fermé, wie die sich um den Hals gefallen sind. Und ich gestehe, das weiß keiner außerhalb des Podcasts, ich habe echt geheult, als ich Sheldon angefunkt habe und er dann anfing zu heulen und ich ihm was fragen musste. Als er dann anfing zu heulen, habe ich auch geheult.
Ja, war ein besonderer Moment. Ja.
Hat aber keiner gemerkt.
Ja, aber es war ein emotionaler, besonderer Moment. Du kennst die beiden gut, ihr habt viel Kontakt. Wir alle haben sie mittlerweile gut kennengelernt, in unsere Herzen geschlossen. Und dann eben zwei Brüder. Wir denken an die Mama, die in Südafrika, glaube ich, gesessen hat, ne? Und zugeschaut hat.
Klar.
Das ist natürlich unfassbar gewesen. Wobei sie ja schon mal am Lausitzring in Reihe 1 und 2, glaube ich, gestanden haben, Eddie, ne? Korrigier mich.
Richtig.
Nebeneinander.
Nein.
aber sie haben...
Kurioserweise, Matthias, das war letzte Saison, da waren sie auch 1-2 am Lausitzring.
Allerdings im Qualifying. Quali,
genau. Ja, im Qualifying. Und dann ist das dann am Lausitzring genauso ausgegangen wie jetzt letzten Sonntag. Dann sind sie Vierter und Neunter geworden. Also Kelvin Vierter, Sheldon Neunter. Das ist auch so eine Parallele. Ich beschäftige mich ja als Kommentator immer viel mit Statistiken. Und das habe ich mir heute direkt mal rot rausgeschrieben, weil das ist ja auch schon irre. Also nach dem Doppelsieg am Samstag fahren die dann im Quali sonntags auf 1 und 2. Und dann endet es genau so wie bei dem Mal davor, als sie das auch geschafft haben im Quali, wo sie beide schon gehofft haben, okay, vielleicht stehen wir beide gemeinsam am Podest. Und damals war es Vierter und Neunter und jetzt war es wieder Vierter und Neunter am Sonntag.
Kann man nicht Timo hoch genug einschätzen, oder? Die beiden Brüder, die jetzt wirklich, also die sind ja schon lange dabei, aber die an der Stelle hier, Kelvin letztes Jahr lange um die Meisterschaft gekämpft, Sheldon jetzt Meisterschaftsführer, jetzt sind sie im deutschen Motorsport ganz oben angekommen, ne?
Ja, also ich meine, man muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was die da geleistet haben, weil am Ende des Tages ist ja so, diese Auswahl derer, die es überhaupt im professionellen Motorsport auch in eine Liga geschafft haben, wo man gut davon leben kann, gibt es in der Brüderkombination, gibt es nicht. Ja, und das haben die zwei geschafft, die haben Geschichte geschrieben mit Platz 1 und 2 als Brüderpaar, was das für die Familie bedeutet, emotional verstehen die sich auch noch richtig gut, die wohnen zusammen, also es ist nicht so, dass der eine sagt, der andere leck mich doch am Arsch, du machst dein Ding, ich mach mein Ding, nee, die haben richtig, richtig Spaß miteinander, die verbringen die Freizeit miteinander, also es sind richtige, ja, ich meine, es ist ja oftmals bei Brüdern so, man ist ein Bruder, man hat herzliche Liebe zueinander, hoffentlich in den meisten Fällen dann, aber dass am Ende, dass der Alltag miteinander verbracht wird, hat man nicht so häufig. Aber die sind natürlich aus Südafrika gekommen, wollten nicht alleine sein, wohnen jetzt in Kempten in Allgäu und haben natürlich da auch erstmal einander gebraucht. Und daraus ist vielleicht sogar noch eine größere Freundschaft und Brüderschaft geworden, die so herzlich ist, dass man einfach, wenn man sie reden hört, einfach nur schmunzeln muss, weil man sagt, geil, das ist, denen liegt das Herz auf der Zunge. Und super sympathisch, ich mag beide unheimlich gerne. Jetzt stell dir mal vor, die würden beide um Titel kämpfen. Völlig verrückt. Dazu kommt auch noch, da hinten dran steckt Pole Promotion mit Dennis Rostek, der Sheldon van der Linde managt, der Kelvin van der Linde unterstützt, der René Rast unterstützt. Und alle sind irgendwie Sachen DTM und Siege und jetzt vielleicht sogar Meisterschaft, bald sogar Konkurrenten vielleicht. Also Sheldon und René Rast sind ja dicht beieinander, da sind ja gar nicht so viele Punkte dazwischen. Also es könnte ja auch sein, dass man da hausintern auch noch Marketing- oder Managementmäßig auch noch ein bisschen Stress bekommt. Also geile Kombination, finde ich.
Ja, dazu muss man ja auch wissen, das sind ja nicht nur Sheldon und Kelvin, Timo, sondern ich habe da so ein bisschen Einblicke, weil ich hatte an meinem einzig freien Wochenende vor dem DTM-Wochenende, bin ich dann so verrückt gewesen, bin zum Red Bull Ring gefahren und ich kenne Brett Binder ja auch ganz gut, KTM-MotoGP-Fahrer. Die sind da zusammen in Südafrika auf Kartstrecken groß geworden. Und die kommen wirklich von ganz unten, was Motorsport angeht. Also Brett Binder auf der Werks-KTM. Ein Vierter gehört da auch noch zu. Das ist Jordan Pepper, Spitzname Jürgen Pfeffer, den wir ja vom 24-Stunden-Rennen gut kennen. Das ist eine Clique, das ist eine Klientel. Und was ich halt brutal wichtig finde in heutigen Zeiten ist, Sheldon und Kelvin. Jetzt hat Matthias gerade gesagt, die wären schon lange dabei. Ja, sind sie. Kelvin ist zweifacher ADAC GT Masters Sieger, zweifacher 24-Stunden-Sieger. Aber Kelvin ist gerade mal 26 und Sheldon ist 23. Also klar, die sind schon lange dabei, aber die haben sich ja auch, und da gab es neulich einen Post, da haben sie über Brett Binder versucht, Tickets zu bekommen für MotoGP Silverstone, fürs Fahrerlager. Haben sie nicht gekriegt, weil die Dorna-Regularien sind sehr, sehr streng. Das habe ich am Red Bull Ring auch festgestellt. Ja, dann sind sie aber trotzdem mit Jordan Pepper zusammen, der in London lebt, muss man dazu erklären, trotzdem losgefahren und haben sich dann online irgendwelche Tribünenkarten gekauft und haben in Silverstone auf der Tribüne gesessen, um Brett Binder anzufeuern, der es nicht möglich machen konnte, als MotoGP-Werksfahrer ihnen Tickets fürs Fahrerlager zu besorgen. Also das ist schon, was ich damit sagen will, ist, das ist eine spezielle Truppe und so habe ich im Übrigen, das war mein letzter Urlaub vor Corona, Südafrika auch kennengelernt. Also da hält man zusammen, Da geht man durch dick und dünn und das leben die Jungs vor. Und mal unabhängig davon, dass wir immer neutral sein müssen in unserer Berichterstattung, die Jungs machen einfach Spaß. Die rocken einfach den Laden. Die sind einfach ein Geschenk, behaupte ich.
Und ich weiß, so lange ist das noch gar nicht. Entschuldigung, dass ich immer reingerätsche. Meine erste Verbindung zu den beiden ist noch gar nicht so lange her, denn 2015, 16, wo ich angefangen habe, mein eigenes Formel-4-Team zu kreieren, habe ich einen Zoom-Call nach Südafrika gehabt oder damals einen WhatsApp-Call, whatever es war, mit Papa van der Linde, den van der Linde Brothers und der Mama, die sich drum beworben haben, bei mir im Team zu fahren. Das ist erst 2015, 2016 gewesen. Also so lange ist es noch gar nicht her. Ja. Also die Jungs haben in relativ kurzer Zeit doch sehr großen Erfolg gefeiert, zu Recht.
Aber wir dürfen nicht vergessen, wir machen seit 5 Jahren die DTM. Ja, stimmt. Und im ersten Jahr dieser DTM-Zeit gab es einen jungen Fahrer, damals 18, bei BMW, nämlich Sheldon van der Linde, der in einem ersten Interview from South Africa, wir waren auch alles Greenhörner, und ich moderierte mit ihm das Interview in Englisch in unserer Qualifying-Sendung auf RAN.de an einem ersten Wochenende in Hockenheim und sagte dann, thank you so much. Und er sagte, ja, gern geschehen. Und da habe ich gesagt, oh, du kannst Deutsch. Ja, wir hätten das Interview auf Deutsch machen können.
Ja, auch geil.
Hatte ich ja noch gar keinen Plan, also ein bisschen nur, aber da haben wir ja noch nicht so viel gekannt wie heute so, ne? Und, also ich zumindest. Das war eine sehr lustige Situation und ich habe die auch ins Herz geschlossen. Kelvin, der ja nun mich auch begleitet hat in unsere Jux-Rennen-Geschichte, aus denen dann jetzt mein Gaststadt entstanden ist und da sehr eng an mir dran war und immer cool war und auch egal,
wann du... Im Gegensatz zu Esteban Muth, der es leider verpennt hat und nicht bei mir am Auto war.
Nicht bei dir am Auto war. Na, ist auch egal.
Der war zu spät.
Das waren ja, also das sind einfach coole Jungs und da gebe ich euch recht und es macht jedes Mal einfach Spaß, sie zu sehen und wenn du denen was schreibst, sie antworten auch und es ist manchmal auch nur ein bisschen Gedödel und es ist einfach lustig und deswegen hier, ich weiß auch, sie hören gerne unseren Podcast, deswegen fettes Shoutout rausgeschickt an Kelvin van der Linde, über den wir heute auch noch sportlich reden, denn da gab es ja auch nochmal eine Situation mit Mirko Bortolotti am Sonntag. Aber lass uns doch mal bitte über diese Szene des Tages, es gab viele Szenen des Tages, aber die vielleicht rennentscheidende Szene des Tages sehen, nämlich Mirko Bortolotti auf Platz 2, schiebt in der letzten Kurve, so wie es zumindest erst einmal für den Zuschauer aus, den Ferrari von Felipe Fraga von der Strecke und dreht sich selbst und damit waren beide raus. Timo.
Ja, es muss man...
18 Punkte, der Meisterschaftsführende, 18
also,
Punkte.
Also wir haben, und er hat es ja selber eigentlich auch schon das eine oder andere Mal in der Saison gesagt, du gewinnst so eine Meisterschaft mit Konstanz und Cleverness und da muss man vielleicht auch nicht jedes Rennen gewinnen. Dazu muss man sagen, Mirko Bortolotti ist gut in der Meisterschaft dagestanden oder steht gut da in Anführungszeichen, hat aber noch nie
ein
Rennen gewonnen. Also das nagt natürlich an ihm, aber er hätte natürlich theoretisch immer noch die besten Chancen, um den Titel mitzufahren. Und dann überkam es ihn dann, nachdem er schon einige Runden hinter Fraga hinterhergefahren ist, schneller war, aber der Ferrari war geradeaus zu schnell. Traktion war auch nicht so seine Stärke im Vergleich zu dem Ferrari. Und dann hat er eine Situation aus der Schikane gehabt, wo er dann doch wirklich eng dran war und dachte, Mensch, jetzt probiere ich es dann aus der Ecke oder in diese letzte Ecke rein, wo es innen noch ein bisschen feuchter war. Ja, im ersten Moment musst du sagen, sag mal, wie dumm bist du eigentlich? Warum probierst du das? In Sachen Meisterschaft hast alle hinter dir, die dich momentan in deinem Umfeld Sachen Meisterschaft gerade gefährden. Aber er hatte halt in seinem Kopf das Racergehen und hat gesagt, da habe ich eine Situation, die will ich ausnutzen. Und er hat es probiert und die ging schief.
Timo, um das mal klarzustellen, du hast uns ja zugehört, ne? Ich weiß nicht, wie du das beurteilst, was Mike und ich sowohl Samstag als auch Sonntag dann analysiert haben. Aber ich stehe dazu und Mirko ist über 30, ist ein erfahrener Rennfahrer, ist Lamborghini-Werksfahrer. In dem Moment, da packe ich doch nicht den Holzhammer aus, sondern da warte ich doch ab und nehme die Punkte für Platz 2 mit nach Hause, weil der hat 29 Punkte verdammelt, die er eigentlich sicher gehabt hätte an dem Wochenende. Erklär mir das bitte mal als Nicht-Rennfahrer, und ich bin ja der Einzige in der Runde, der kein Nicht-Rennfahrer ist, weil Matthias ist ja jetzt einer. Erklär mir das bitte mal, Das kann doch nicht sein. Das muss er doch wissen, ja, mit so einer Erfahrung.
Das Enttäuschende ist eine Erfahrung. Das ist genau das, was du sagst. Deswegen ist es enttäuschend. Denn er macht einige Jahre auf einem extrem hohen Niveau und sehr, sehr schnellen Niveau und gehört zu den besten GT3-Fahrern in der Welt, würde ich sogar sagen. Auch mein Tipp für die DTM-Meisterschaft gewesen Anfang des Jahres, wenn ihr euch erinnert. Aber das, was er da gemacht hat, ist einfach dumm gewesen. So gewinnst du die Meisterschaft nicht. Da kannst du noch so viel Racer sein und sagen, ich will aber unbedingt Rennen gewinnen, dafür bin ich hier, dafür sind wir alle auf der Strecke, aber dann musst du zumindest zum richtigen Zeitpunkt das Hirn einschalten. Wenn ich um meine Meisterschaft fahren will, dann muss man Situationen eben auch richtig einschätzen können. Für mich gehört das zu Situationen wie, Matthias, halt dir mal kurz die Ohren zu, wenn ein Profi-Rennfahrer aus der Box fährt und überfährt eine weiße Linie, das ist für mich ein No-Go, das kann man nicht entschuldigen, ja, also als Profi-Rennfahrer, ich rede nicht von deiner Strafe, Matthias, kommen wir auch noch zu, ist dir ja auch passiert, aber darum geht es gar nicht. Wir hatten das in der Vergangenheit, Mercedes-Kollegen, die aus der Box rausfahren, die seit 15 Jahren Rennsport machen, die 10 Jahre Profi sind, die fahren über die weiße Linie bei Boxenausfahrt, das sind Sachen, die dürfen in meinen Augen nicht passieren, dann hast du da nichts verloren, dann ist irgendwas im Kopf in dem Moment nicht klar. Und das war auch eine Situation auf der Strecke, vielleicht nicht ganz zu vergleichen mit dem Überfahren von der weißen Linie, aber so wirst du nicht Meister auf jeden Fall. Und daran wird er sich
versetzt fühlen. Ja. Den Satz, so wirst du nicht Meister, unterstreiche ich. Aber ich will ihn gar nicht verteidigen. Ne? Aber gut, ich mag ihn irgendwie und vielleicht liegt es auch daran.
Ich auch, bei meinem Saisontipp.
Ich auch. Ich bin Mirko Bortolotti-Fan.
Ich finde ihn cool. Sorry. Aber ich glaube, Timo, du hast das vorhin richtig gesagt. Der wollte einfach das Rennen gewinnen. Ja. Und zwar, der wollte einfach beide Male gefühlt das Rennen gewinnen. Gut, am Sonntag war klar, er wird es nicht gewinnen. Da war es eine Position, glaube ich, um Platz, was war es? 3 und 4, ne?
4, 5.
4, 5, genau. Also ich habe das ja jetzt auch gemerkt, in Ansätzen und nicht mal ansatzweise vergleichbar. Und trotzdem habe ich zum ersten Mal gespürt, wie es ist, wenn sich das Gehirn im Rennauto so ein bisschen ausschaltet. Denn ich habe mich ja auch in dieser Kurve weggedreht, obwohl eigentlich das Rennen gelaufen war und die Messe war gelesen und ich war irgendwie fein und alles war gut. Und trotzdem hatte ich auf einmal in meinem Kopf, ich muss jetzt pushen. Ich will jetzt nochmal diese Bestzeit, die ich hatte, nochmal versuchen, in Runde 17 des Rennens oder 16, was es war, jetzt noch einmal zu schlagen. Obwohl der Reifen im Arsch war, der war schon wie so ein Ballon aufgepumpt irgendwie, weißt du, Druck schon bei 4 Bar gefühlt. Also da war also nicht mehr viel. Und trotzdem habe ich gedacht, ich muss jetzt hier nochmal Vollgas geben, obwohl ich einfach nur hätte ganz sauber zu Ende fahren müssen. Das ist jetzt mit Bortolotti nicht vergleichbar, aber trotzdem, ich habe einfach auch keine Erfahrung.
Du bist ein Journalist, der dann Gaststart macht.
Ich weiß,
Mirko Bortolotti ist Lamborghini-Werksfahrer und Profi.
Aber am Ende sind wir alle Menschen. Und am Ende wollte er an der Stelle das Rennen gewinnen. Und am Ende hat er auch für übrigens eine Action gesorgt. Das hat ja dann auch irgendwie das ganze Rennen aber durcheinander geworfen. Und das war für uns, ich nenne uns ja immer die Zirkuspferde, inklusive der Fahrer und der Mechaniker und alle gemeinsam. Und wir wollen den Zirkus irgendwie groß machen und dass der Zirkus die Zuschauer unterhält. Hat's ja dafür auch noch gesorgt. Das hat er natürlich nicht gemacht, um Zuschauer zu unterhalten. Das ist mir auch klar. Aber Es ist auch ein Mensch und es ist auch eine menschliche Komponente, die da irgendwie auch eine Rolle spielt im Sinne von, du kannst in einer solchen Stresssituation nicht alles planen und nicht alles unter Kontrolle haben. Davon bin ich überzeugt. Egal, wie sehr du Profi bist.
Da hast du völlig recht. Das sind ja auch Millisekundenentscheidungen, genauso wie bei uns im Kommentar. Deswegen bin ich zum Beispiel froh, dass ich heute mit der Presseabteilung vom Gottfried Grasser Racing Team Kontakt hatte. Die haben sich dann den Sonntag auch nochmal angeguckt und der Florian, der hervorragende Arbeit leistet da bei den 4 Autos von Gottfried Grasser, die haben mir und Mike komplett zugestimmt. Das ist dann für mich auch immer beruhigend. Ich betone es nochmal, ich bin Mirko Bortolotti Fan. Das tut mir dann auch leid, wenn ich dann in so einem Moment harte Kritik äußern muss. Muss ich aber, weil das ist mein Job als Kommentator.
Ja, aber Mike hat es ja sogar ein bisschen relativiert. Also, ne, also den Samstag hat ja Mike sogar, du warst hart und auch in der Sache richtig. Und Mike hat das doch mal so ein bisschen auch als, wie soll ich sagen, Tatsachenentscheidung, ne? Ja, kann halt passieren und wir wollen noch die Action sehen.
Ja, Mike hat ein Beispiel genannt aus seiner eigenen Karriere in Moskau, wo er selber so einen Bock geschossen hat, wo er dann aber auch gesagt hat, dämlich. Ich sag's nochmal, 29 Punkte hat Mirko Bortolotti weggeschmissen. 29 Punkte. Ich habe mich letzte Woche, als ich Gast war am Red Bull Ring mit Gottfried Grasser, der Workshop vom Gottfried Grasser Racing Team ist 6 Kilometer vom Red Bull Ring entfernt, getroffen. Und da haben wir darüber gesprochen, dass womöglich Norris Ring 1 diese 4 Punkte oder was er da immer weggeschmissen hat, vielleicht am Ende des Tages meisterschaftsentscheidend sein könnten. Und der, der das am besten weiß, René Rast zum Beispiel, der würde uns da auch recht geben. Das sind so Nuancen. Und irgendwann, und Timo hat es gerade gesagt, irgendwann muss man dann halt einfach mal den Taschenrechner einschalten im kleinen Hirn, wenn man da so ein Rennen fährt. Und ich verstehe weder Samstag noch Sonntag und weiß nicht, was ihn da geritten hat. Na klar, er will endlich der erste Lamborghini-Sieger in der DTM-Historie sein. Verstehe ich alles. Aber er ist Meisterschaftsführender. Es gab ja da diese Grafik am Sonntag im Rennen. Wenn er einfach hinter Kelvin als Fünfter ins Ziel gefahren wäre, dann wären es 10 Punkte gewesen. So ist es aber ja so, dass er nicht nur sein Rennen ruiniert hat und Nuller kassiert, erneut, sondern er schenkt ja Sheldon van der Linde, dem Meisterschaftsführenden, auch nochmal zusätzlichen Platz. Und das ist für mich dann letztendlich, ich glaube, deswegen ist Timo Schauder 2-mal Meister geworden, weil der solche Situationen
anders kommt. Also da möchte ich gerade mal was zu sagen. Also ich habe gerade, während ihr das so philosophiert habt oder besprochen habt, drüber nachgedacht.
Ja. philosophiert.
Weil es gibt ja viele Statistiker, vielleicht hören so ein paar zu, vielleicht gibt es welche, die sowas machen. Aber wenn ich mal zurückdenke in der Geschichte, die ganzen großen Namen, ob es ein Bernd Schneider war, ob es ein Klaus Ludwig war, ob es in der Formel 1 ein Michael Schumacher war, ob es ein René Rasser DTM ist, ob die Meister geworden sind. Ich würde mich wundern, wenn es bei den großen Siegern und bei denen, die mehrere Meisterschaften gewonnen haben, in der Karriere mehr als eine Handvoll Situationen gab, in denen sie eine Fehlentscheidung getroffen haben, eine dumme Entscheidung getroffen. Mal abfliegen, weil man es übertrieben hat, alles gut. Aber eine Situation im Zweikampf so falsch eingeschätzt zu haben, dass man abschießt oder wie auch immer. Ich glaube, da gibt es bei den ganz Erfolgreichen nur ganz, ganz, ganz wenige von. Und vielleicht sogar bei manchen gar keine. Das glaube ich.
Da kann ein Statistik-Fact dazu, weil wir bei Run Racing Pro 7 haben ja auch die Formel-E-Saison übertragen. Und die Statistik, die ich da sofort in den Kopf kriege, Mitch Evans, Eduardo Mortara haben beide 4 Rennen gewonnen in der Saison. Und natürlich ist so ein Rennsieg für einen Rennfahrer immer das Schönste. Ja toll, aber Meister geworden ist Stoffel van Dorn mit einem einzigen Saisonsieg. Und zwar deshalb, weil er sich aus allen Scharmützeln rausgehalten hat und weil er keine Fehler gemacht hat und einfach konstant die Punkte mitgenommen.
Sensationelles Beispiel von unserer Kollegin Andrea Kaiser ist Sebastian Ogier. Wenn der ist, gehört zu den Erfolgreichsten, für mich der Erfolgreichste, nicht der Erfolgreichste, aber der beste Rallye-Fahrer der Welt gewesen, zu seiner aktiven Zeit zumindest. Ja, also sporadisch halt. Ich würde ihn gerne öfters wiedersehen, klar. Aber das ist für mich zum Beispiel eine Art Rennfahrer, der für mich jedes Mal beweist, an jeder Rallye, die ich in irgendeiner Form verfolgen konnte, wenn er nicht die Performance zum Siegen hat, der ist so clever, der weiß genau, was es braucht, um gute Punkte mitzunehmen, auch wenn es kein Sieg oder kein Podium ist. Und das macht es am Ende aus, ob langfristig über eine große Karriere diskutiert werden kann oder ob es halt einer ist, der mal ein paar Highlights hatte. Und das macht es in meinen Augen zwischen denen, die halt Titel gewinnen können und zwischen denen, die halt nur Rennen gewinnen können, halt schon noch einen Unterschied.
Und ich meine, er ist clever, er hat das Herz von Andrea Kaiser gewonnen. Ne?
Okay, darüber können wir diskutieren.
Nee, aber das stimmt, das ist natürlich völlig richtig. Ich habe gerade, während ihr darüber sprecht, ich habe an Michael Schumachers ersten WM-Titel gedacht, oder wie wir in Hagen sagen, wo ich herkomme, an Michael Schumacher seinen ersten WM-Titel gedacht. Und zwar 1994, als er in Melbourne, glaube ich, war es, Damon Hill abgeschossen hat.
Aber das war eine bewusste Entscheidung. Zwischen einer bewussten Entscheidung.
Und zwar eine bewusste Entscheidung. Auch so kann man Weltmeister werden.
Nicht besser.
Titel. Also, Und auch das, ich habe nur daran gedacht und dachte, naja, das ist dann die Umkehrseite von dem, was du jetzt gerade besprochen hast. Auch das hat es in der Geschichte des Motorsports immer wieder gegeben. Und nichtsdestotrotz ist Michael Schumacher sicherlich auch einer der cleversten Motorsportler, vielleicht der cleverste Motorsportler aller Zeiten gewesen. Sonst neben Lewis Hamilton wirst du eben auch nicht siebenfacher Formel-1-Weltmeister. Richtig. Also das ist, da sind natürlich so unfassbar viele Faktoren, die da irgendwie eine Rolle spielen. Und wenn du jetzt sagst, die Großen, die kannst du an deiner Hand abzählen, jetzt um die, auf die DTM zu gehen, Ludwig, Schneider, Rast, Scheider, Ekström, die mehrere Titel gewonnen haben. Dann haben wir jetzt bei Mirko, so sehr ich ihn schätze, an diesem Wochenende schon zwei gesehen. Ne? Denn, lass uns mal über die Sonntagsszene reden.
Ja, warte mal, bevor ihr anfangt, über Sonntag zu reden.
Nee, nur die Szene. Ich wollte ja nur über die Szene
direkt, reden. Ja, reden wir direkt über Sonntag. Sonntag gab es dann, das ist ja für uns Kommentatoren, also für Mike und mich dann in dem Fall oben, immer so eine ziemlich blöde Situation, wenn dann eingeblendet wird, da funkt gerade jemand mit Mirko Bortolotti. Und das Team hat mit Mirko Bortolotti gefunkt, als er noch hinter Kelvin war, dicht dran, ja, aber er kam halt nicht vorbei. Den Funk haben wir aber leider nicht gehört. Und ich bin mir relativ sicher, keine Ahnung wer, ob Gottfried Grasser oder Manuel Reuter, der Sportdirektor, der Sportmanager, die werden ihm gesagt haben, Mirko, lass gut sein, mach kein Risiko, nimm die Punkte für Platz 5 mit. Das könnte wichtig für die Meisterschaft sein. Bin ich mir relativ sicher, dass sie das zu ihm gesagt haben. Wie gesagt, es war leider eingeblendet, aber eben nicht hörbar.
Es war ja auch ein Learning, Eddie, sie werden es so gemacht haben. Es war ja ein Learning auch des Samstages, wo sie es nicht gemacht haben.
Ja, völlig richtig. Aber das ist dann, und da wiederhole ich mich nochmal, also das ist auch für uns dann immer. Und das tut mir auch leid. Und ich glaube, wenn der Mirko sich das anhört, was wir da kommentiert haben, Mike Rockenfeller und ich in dem Fall, das tut dann auch weh, aber ich bleibe bei meiner Meinung, das darf einem so erfahren. Und ich betone nochmal, Mirko Bortolotti ist einer der unbestritten weltbesten GT3-Fahrer, die es gibt.
Auf ja, das ist ja genau das Enttäuschende, ja. Eddie.
Aber es geht um den, genau das ist so das Enttäuschende, ist. Es geht um den Titel. Und ja, dazu kommt ja auch noch die Komponente, im Falle Samstag, der versaut dann auch noch Felipe Fraga, der Mann des Rennens gewesen wäre am Samstag, was dann irgendwann um 17.10 Uhr gestartet hat. Dem versaut er auch noch das Rennen. Also es kommt ja dann auch noch dazu.
Wären übrigens zwei Siege in Folge gewesen für Felipe Fraga. Ne? Der hat Nürburgring 2 gewonnen, das darf man auch nicht vergessen, nach sehr schwierigem dann, Start. Ich erinnere an das brennende Auto am Lausitzring und so.
Also und dann kommt Mirko Bortolotti mit dem Holzhammer und versaut Fraga das Rennen, aber versaut sich vor allen Dingen auch. Und deswegen, da muss es keine Strafen geben. Mirko Bortolotti hat sich selbst, glaube ich, genug bestraft.
Jetzt nehmen wir mal die Sonntagssituation. Wir haben ja über Kelvin van der Linde vorhin gesprochen und ich saß neben Sebastian Ogier. Genau neben ihm, als diese Situation passierte. Turn 4. Nürburgring, der Kollege Bortolotti stößt innen rein. Kelvin ist etwas neben der Ideallinie, macht die Tür zu und ja, es passiert, was passieren musste. Bortolotti Schaden, auch wieder raus. Auch wieder Brechstange, auch wieder eine Situation, wo man aber auch gemerkt hat, er war die ganze Zeit hinter Kelvin van der Linde, er war die ganze Zeit schneller, ist aber auf den Geraden nicht rangekommen an den R8, ist nicht vorbeigekommen und hatte, glaube ich, auch wieder hier eine Monsterkrawatte und wollte einfach auf diesen Platz 4. Bei allem, was man vielleicht auch vom Samstag gelernt hat. Und trotzdem waren Sebastian und ich uns nicht ganz sicher, ist es ein reiner Bortolotti-Fehler? Muss Kelvin nicht auch Platz machen in der Situation ein wenig? Da bin ich mal gespannt, wie Timo das
sieht. Ja, also ich kenne die Stelle natürlich zu gut. Also das ist halt nur eine sehr kurze Links-Rechts-Kombination, in der du eine kurze Beschleunigungsphase hast. Und das war auch die Linie, wo Kelvin war. Also der ist natürlich diese rechts dementsprechend auf der Ideallinie angefahren. Du sagst, der war ein Stück weit offline. Er war
ein bisschen weiter links.
Ja, stimmt nicht ganz, weil das er wirkt natürlich.
Aber sonst hätte doch Bortolotti nicht reingekommen.
Du fährst ja keine gerade Linie in diese rechts. Du fährst ja teilweise so leicht mittig von links an, um dann eben einzulenken. Und Bortolotti ist einfach eine gerade Linie spitz reingefahren. Also der ist ja komplett neben der Ideallinie gefahren. Der ist innen reingestochen. Was manchmal da geht, wenn der Ausgang vom Vordermann schlecht war und der nicht so einen Schwung hat, aber das ist das, was man Bortolotti da auch wieder vorwerfen kann. Er weiß, was für eine enge Ecke das ist. Das ist keine ganz typische Überholecke, aber mit einem Fehler des Vordermanns könnte sich da mal eine Tür aufmachen, aber mit der Vorgeschichte von Samstag und dem Wissen, scheiße, was gestern gelaufen ist, plus die Meisterschaft, plus, dass ich weiß, ich kämpfe nicht gegen den Hans Huber, der da überrundet wird, sondern ich fahre hier gerade mit dem Kelvin van der Linde, der auch zu den besten GT-Fahrern der Welt gehört, weiß ich, dass der mich da nicht vorbeiwinken wird. Ja? Er hat es aber wieder probiert. Er hat es wieder probiert und hat wieder dafür bezahlen müssen. Und zwar mit wichtigen Punkten in der Meisterschaft. Also
würdest du sagen, Timo, Entschuldige, Eddie, aber Timo, Timo. Nee, Eddie, ja. Ganz kurz, ich will es nur noch zu Ende. Würdest du sagen, 100% Verantwortung bei Bortolotti? Ja.
Okay. Natürlich.
Ja, okay, Moment. Ja,
so, und ich wollte dazu sagen, dass Mike Rockenfeller, DTM-Champion, Le Mans-Gesamtsieger, unser Run-Racing-Experte, wenn Timo Scheider nicht kann, wir beide haben in den Runden vorher immer wieder im Kommentar gesagt, Achtung, Risikominimierung. Jetzt so ein Harakiri-Holzhammer-Manöver. Da droht dann auch mal ein Frontflip, der einen Reifen aufschneidet. Das haben wir rundenlang vorher gesagt. So quasi, gut, Mirko Bortolotti hört uns natürlich leider nicht im Auto, aber ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist beim Zuhören. Ja. Wir haben das rundenlang thematisiert, rundenlang. Und dann macht er es trotzdem. Und das ist das, was mich wahnsinnig macht.
Ja, es ist natürlich, es gibt ja unterschiedliche Charaktere von Rennfahrern. Es gibt die, die sagen, ich sehe jedes Rennen als Einzelevent und gucke am Ende, was bei rauskommt. So gewinnst du aber wahrscheinlich eben keine Meisterschaften über lange Sicht gesehen. Und es gibt die, die halt an...
Stoffel van Dorn hätte keine gewonnen.
Zum Beispiel dann solche Leute, die gehen dann hin und sagen, ab Rennen 3, 4 gucke ich mal, wo stehe ich in der Meisterschaft? Wer ist um mich rum in der Meisterschaft? Wen muss ich schlagen als einzelne Konkurrenz? Gucke ich, dass ich mich vor dem platzieren kann oder nicht viel Punkte verliere und guck so, dass ich wie ein Eichhörnchen eben meine Punkte einsammle. Aber wie gesagt, er ist wahrscheinlich vom Charakter, das hat er wohl jetzt gezeigt am Wochenende, nicht der Typ, der auf Ankommen und Punkte fährt, sondern eher derjenige, der sagt, wenn ich eine Chance habe oder ich als Mirko Bortolotti eine so bewerte, dass es eine Chance ist, dann nutze ich die mit jeder Konsequenz. Und wie gesagt, als Zuschauer ist es natürlich attraktiv und es ist spannend und es gibt Action, aber ob das der richtige Weg ist, um Titel zu gewinnen, muss er für sich selber entscheiden.
Nee, ich glaube, das wissen wir doch alle, dass das nicht der richtige Weg ist, um Titel zu gewinnen.
Ja, aber muss man aber auch dazu sagen, sorry nochmal, dass ich reingerätsche. Es gibt natürlich aus der Historie heraus, es gibt auch Rennfahrer, die mit dieser aggressiven Art auch oft mal viel Glück hatten und trotzdem noch was gewonnen haben. Nicht über eine lange Dauer, nicht über viele Jahre, aber vereinzelt gab es schon welche, die mit so einer aggressiven, teilweise übers Limit hinaus Situationen und Ellbogen ausfahren, doch einiges gewonnen haben. Also das kann mit ein bisschen Glück auch mal funktionieren, aber es ist halt sehr kurzfristig.
Meinst du Kimi Räikkönen?
Ja, es gibt ein paar in der Historie. Kimi ist mit Sicherheit auch einer davon, ja.
Ja, ne?
Mir hat heute der Florian, der Pressesprecher vom Grasser Racing Team, einen sehr interessanten Vergleich am Telefon gesagt, weil wie gesagt, ich rufe dann auch bei den Teams an und guck, ja, dass sie nicht sauer sind, wenn wir mal Kritik üben. Was wir ja müssen, ist unser Job. Und der hat Mirko Bortolotti mit Marc Marquez verglichen und in der MotoGP. Und seitdem habe ich da ein bisschen drüber nachgedacht. Das ist schon ein paar Stunden her, das Telefonat. Da ist was dran. Ja? Diese Rücksichtslosigkeit. Und für mich zählt nur heute. Für mich zählt nur, ich will erster Lamborghini-Sieger in der DTM-Historie sein. Ich will auch ein Rennen gewinnen. Da ist ein bisschen was dran. Also das ist so dieses Marc Marquez-Gehen, der ja auch so seine Titel eingefahren hat, ohne Rücksicht auf Verluste. Das ist mittlerweile eine andere Geschichte, ja. Aber ich glaube, Mirko Bortolotti ist dann am Ende des Tages eher einer dieser Rennfahrer, der sich dann eben halt gar nichts scheißt und dem das egal ist, was ihm Gottfried Grasser oder Manuel Reuter aufs Ohr sagen, sondern der dann sieht, da ist eine Position, ich bin schneller als Kelvin am Sonntag, ich bin schneller als der Frager auf eine Runde gesehen, komme aber nicht vorbei, weil die Traktion vom Ferrari besser ist, weil der Topspeed vom Ferrari besser ist. Und der versucht es dann.
Also ich kann das irgendwie nicht als Rennfahrer, versteht mich falsch, ich will ernst jetzt. Ich kann das irgendwie fühlen. Also ich kann fühlen, dass der da gewinnen will und dass der egomane oder egoistisch sein muss als im Motorsportteam,
jeder,
du weißt selber, das ist jeder. Ein Teamsport natürlich, aber am Ende sitzt du alleine im Auto, das weißt du besser als wir. Da bist du musst egoistisch
definitiv
sein.
Definitiv, und ich sag dir, was er daraus gewonnen hat. Du musst dir natürlich in deinem Feld, in deiner Serie, mit deinem Charakter, mit deiner Fahrweise Respekt verschaffen. Und das hat er natürlich unfassbar stark damit wieder bewiesen, dass sobald du weißt, ich habe einen grünen Lambo im Rückspiegel, dann weiß ich als Vorausfahrender, ach du Scheiße, jetzt brennt mir irgendwie gleich der Arsch hier ab oder da presst sich irgendwo einer vorbei, wo du nie damit gerechnet hättest. Das hat er natürlich schon damit erreicht, aber es gibt natürlich, das, du kannst ja mit verschiedensten Fahrern sprechen und aus meiner Historie kann das auch zigmal sagen, es gibt Fahrer, mit denen fährst du gerne Rennen, also um Position XY, weil du weißt, mit denen kann ich Rennen fahren. Da werden Ellbogen ausgetauscht, da wird Spiegel weggeklappt und da wird sich auch mal bis ans Limit gedrückt und vielleicht noch ein bisschen drüber, aber der lässt sich überleben. Und es gibt welche, wo du weißt, das kracht sowieso gleich. Ja, und das zu der Garde, sag ich mal, dass es durchaus mit hohem Risikobereitschaft ist, das hat der Mirko Bortolotti bewiesen. Darauf müssen sich die anderen eben auch einstellen. Das hat er erreicht.
Also mir sind solche Charaktere auch für die Berichterstattung, mir ist das lieb. Ich habe das gerne. Allerdings, ich würde gerne mal einen O-Ton einspielen aus unserer Sendung, aus der ProSieben-Sendung, und zwar das Interview mit René Rast. Als René, gut 25 Minuten, 30 Minuten nach seinem Abschuss durch David Schumacher, der ihn aus dem Rennen genommen hat, auch durch einen klassischen, von hinten angeschubst und dann Dreher raus.
Übrigens gleiche Kurve, Matthias, gleiche Kurve. Wie Mirko Bortolotti die Frage.
Ja, genau.
Gleiche Kurve, ja, bisschen früher.
Ja, okay, ich dachte ein bisschen später. Ist egal, auf jeden Fall ähnliche Stelle. Du hast völlig recht. Und René hat so deutliche Worte gefunden, wie wir das lange, lange nicht gehört habe. Ich glaube, so von ihm noch nie.
Hören wir mal.
Ich
bin wieder abgeräumt worden von Schumacher diesmal. Er konnte nichts machen, habe eingelenkt und habe Schlag von den Rechts gekriegt, wieder umgedreht. Wieder Rennen vorbei, zweite Mal jetzt nach gestern. Unverschuldet ausgefallen. Einfach enttäuscht, einfach über die Verhaltensweise der Fahrer hier. Das hat nichts mehr mit professionellen Fahren zu tun. Sie sollten vielleicht erstmal in der Nachwuchsserie ein bisschen Erfahrung sammeln, bevor sie in der DTM fahren, weil das macht wirklich keinen Spaß mehr.
Das ist schon hart, oder? Timo, als du das gehört hast, was René da gesagt hat, Hundehaufen und so.
Ja, also ich meine, habe ich von dem René Rast so auch noch nicht gehört, muss man sagen. Und dass man nochmal irgendwie in den Nachwuchsserien erstmal gehen sollte und lernen sollte, wie man Auto fährt und Zweikämpfe fabriziert. Das ist natürlich im Eifer der Emotionen kommt sowas hoch. René, war natürlich ultra enttäuscht auch noch dazu, weil er hätte gute Punkte in Sachen Meisterschaft gut machen können. Und der Verlauf des Samstags- bzw. Sonntagsrennen noch viel mehr, hat er noch sogar Glück gehabt, wenn ich über René rede, Glück im Unglück gehabt. Denn alle drumherum haben sich wieder so aussortiert, dass der Abstand nach vorne gar nicht so dramatisch groß geworden ist. Ja, Van der Linde hat natürlich wieder Punkte mitgenommen, aber mit Platz 9 jetzt keine dramatisch vielen. Und alle anderen haben sich so aussortiert, dass es gar nicht so wehgetan hat. Für René, er ist nach wie vor Dritter oder Vierter in der Meisterschaft? Dritter in der Meisterschaft, richtig? Vierter? Ja, Vierter, ganz knapp, glaube ich.
Ne? Neuer Dritter.
Lucky Auer, stimmt, genau, durch das Podestplatz, genau. Also, Situation, wie Eddie sagt, gleiche Ecke wie am Vortag gegen Fraga. Bei Bortolotti habe ich damit gerechnet, bei David Schumacher habe ich nicht damit gerechnet, dass er da René Rast so probiert, innen auszubremsen. Aber zeigt auch, der ist der junge Wilde, der hat noch nichts zu verlieren, der fährt noch nicht um Meisterschaften und somit verschafft man sich natürlich auch Respekt, auch wenn das jetzt erstmal blöd aussieht, dumm aussieht, jemanden zu entsorgen. Wäre die Situation so gegangen, dass er sich nur ein bisschen durchgepresst hätte und ihn in den Quersteher gedrückt hätte, ohne dass er sich wegdreht, hätte keiner was gesagt. Aber natürlich, wenn es darum geht, dass man jemand von der Strecke schießt, ist natürlich dumm. Auch beide Rennen kaputt, auch dumm. Aber das ist Lehrgeld von einem David Schumacher, der muss und wird daraus lernen, hoffentlich.
Ja, aber ich gebe René in einem Punkt recht. Und zwar ist es der Punkt, wo René sagt, die müssen andere Strafen aussprechen. Okay, David Schumacher ist dafür bestraft worden. Ja, aber er war eh ausgefallen, sein Auto war auch Schrott und er ist eh ausgefallen. Also die Strafe, 5 Plätze nach hinten oder nee, 5 Sekunden Strafe, glaube ich, im Falle David Schumacher, die ist ja blödsinnig, weil das ist ja dann keine Strafe, weil er hat sich durch die Aktion das Auto eh kaputt gefahren. Also es ist ja dann keine Strafe mehr. Und in dem Punkt gebe ich René recht. Ich sag nur Nürburgring 1 nochmal. Das waren Millionen teurer Samstag. Ich bin da bei René in Teilen, weil die Strafen sind teilweise für mich nicht nachvollziehbar und auch teilweise schwachsinnig, weil es keine Strafen sind. Wenn du sowieso Mist gebaut hast und das Auto eh Schrott ist, dann ist es keine Strafe, wenn du 5 Sekunden kriegst. Also was soll das? Also da muss man drüber reden. Da ist, glaube ich, ja, Gesprächsbedarf. Aber freuen wir uns drüber, weil das ist letztendlich die Folge, dass wir halt 28 Autos am letzten Wochenende hatten, die da auf einer 3,6 Kilometer kurzen Strecke alles geben. So, und es gab ja auch diverse Rallycross-Einlagen. Ich erinnere mich an Marco Wittmann, wie er dann versucht hat, ausgerechnet um die Werbebande seines Hauptsponsors rechts oder links drumherum zu kommen, weil Thomas Breining ihn rausgekickt hat. Da gibt es verschiedene Generationen von Rennfahrern, da gibt es verschiedene Ambitionen, aber das ist doch allemal geiler, als wenn man keine Action hat.
Absolut. Stimmt. Teil des Zirkuses, Teil des großen Freude. Maximilian Götz übrigens hat sich ja ähnlich wie René auch noch geäußert hinterher. Da haben wir also zwei erfahrene Rennfahrer, die sozusagen auch genau unter dem gelitten haben. In der Tat, ich war auch überrascht über die Wucht, die René da bei mir am Mikrofon rausgehämmert hat. Aber es wird sicherlich, wenn ein dreifacher Champion auch in die Richtung sich äußert, im Fahrerlager, im Paddock, da auch in Richtung Spa, Francorchamps in 2 Wochen, könnte ich mir vorstellen, noch eine Menge auch diskutiert werden.
Ja. Das Geilste ist ja, dass ich, und Timo hat es gerade angerissen, das Geilste ist ja, dass ich so viel, okay, paar Punkte Abstand mehr für Sheldon, ja, aber so viel hat sich ja in der Meisterschaftstabelle gar nicht getan. Okay, der Verlierer des Wochenendes ist Nico Müller. Aber jetzt ist er auf einmal, zack, gewinnt er ein Rennen. Lukas Stolz auf einmal Fünfter. Lugi Auer hamstert schön Punkte, teilweise ein bisschen unauffällig. Aber zack, ist er Meisterschaftsdritter. Ja. Ne? Und auch der 4. Platz von Kelvin van der Linde. Der ist zwar weit hinten dran, ja, aber wir haben ja auch noch ein paar Rennen. Wir haben auch 3 Wochenenden. Ne? Und wie schnell das gehen kann, hat man jetzt am Wochenende, glaube ich, gesehen an Luca Stolz, der jetzt 5. ist, der viel Pech hatte schon in dieser Saison. 1. DTM-Sieg, zack, auf einmal bist du auf Platz 5.
Ja, du mit so, schnellster, so kannst ja mit schnellster Rennrunde und einem Zip. Nehmen wir nur die 25 genau. Punkte, da haben wir schon 150 Punkte, die insgesamt noch vergeben werden, plus die Qualifying-Punkte, plus schnellste Rennrunde und so. Also das ist ja noch 150, 155, 160 Punkte sind da ja noch irgendwie auf dem Tableau. Also da völlig klar, dass da noch alle, da ist sogar Nico Müller auch noch in der Lage, irgendwie nach oben mitzuspielen oder so.
Aber es ist natürlich auch nicht einfach. Es kann natürlich noch viel passieren, ja, gebe ich euch recht. Aber wenn ich sehe, am Wochenende 26, 27 Autos sind 7/10 irgendwann gewesen, Alter. Also ich glaube, das gab es das letzte Mal am
Qualifying. 26 Autos.
Das gab es am Nürburgring in der Vergangenheit mal, wo es 3 Kurven gibt. Aber auf so einer Rennstrecke, da siehst du, BOP funktioniert für alle Hersteller, muss man großen Respekt mal da raushauen. Ja. Und das andere Thema ist einfach, dass einfach viele brutal gutes Niveau in der DTM herrscht, wo einfach viele auch in der Lage sind, Rennen zu gewinnen. Das heißt, du kannst auch mal, und das war ja auch Qualifying Sonntag, du kannst Samstag gewinnen und Sonntag stehst du halt auf 15, 16, 17. Ja, das geht ja ganz schnell. Also von daher, der Drops ist noch lange nicht gelutscht.
Ricardo Feller ist ein gutes Beispiel. Ne? Samstag am Podest, überragendes Rennen. Wie er sich gewehrt hat, ne? Holt Platz 3, super. Ja, Sonntag war er nirgendwo. Bestimmt.
Ja, 25 oder irgend sowas, ne? Also ja, das ist Wahnsinn. Also, aber das ist auch schön und auch das macht es irgendwie aus. Und ich glaube, da können wir uns wirklich mit allergrößter Freude auf die nächsten Rennen in Spa freuen. Übrigens genau das, ich habe da jetzt am Wochenende auch noch dran gedacht, als ich dann mir die ganzen Geschichten aus Spa von der Formel 1 angehört habe und so gedacht habe, ja geil ey, und in zwei Wochen sind wir dann da. Leider nicht mit 360.000 Zuschauern oder wie viel auch immer, was du vorhin erzählt hast, Timo. Sondern wahrscheinlich eher mit...
Aber mit 27 Autos, die in die Eau Rouge einbiegen werden. Und das ist ja mein Kommentatorenbesteck. Ja. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Total. Nach dem Start, erste Mal Eau Rouge, 27 GT3 Autos. Boah, geht mir jetzt schon das Herz auf.
Wann waren wir in Spa? Vor zwei Jahren, ne? Genau. In der Corona-Saison.
Richtig.
Saisonauftakt in Spa, genau. Ja, wird toll. Ja. Also da können wir mit großer Freude vorausschauen. Super spannender Meisterschaftskampf. Sehr gutes Line-up insgesamt und alles drin. Also
ist da eigentlich ein M2-Cup-Rennen?
Ja,
Killing
ja.
gegen Hofmann?
Nee. Da komme ich gleich zu. Aber Timo, wie...
Dich nur aus dem Konzept bringen.
Nee, überhaupt nicht. Nee. Timo, du warst bei der Entstehungsgeschichte, dass ich in ein Rennauto steige, hier in diesem Podcast, live mit dabei. Du hast keinen Pfifferling auf mich gesetzt. Keinen.
Jetzt wird's bitter.
Du erinnerst dich. Du hast keinen. Jetzt habe ich am Wochenende in einem echten Rennanzug, der für mich angefertigt wurde, in einem Helm, der von deinem Helmdesigner designt wurde, Jens Munzer von JMD, herzliche Grüße nach Hildesheim, designt wurde. Ich habe gesagt, der soll ein bisschen aussehen wie der von Timo Scheider oder wie die von Timo Scheider immer. Es war ein kleines Tribute auch an dich.
Danke, Schatz.
Was hast du gedacht, als du mich da in diesem Outfit gesehen hast?
Also ich muss ja ein bisschen zurückspulen und muss mich jetzt im Nachhinein, beziehungsweise eigentlich schon nach eurem internen Battle, Killing gegen Mielke am Nürburgring, dafür entschuldigen und meinen Hut ziehen für die Leistung, die du, mein lieber Matthias, gebracht hast. Weil natürlich, habe ich schon, glaube ich, mal gesagt im Podcast, durch die Historie eines Herrn Mielke, über viele Jahre im Motorsport, wahrscheinlich, weil wir auch Freunde so lange miteinander unterwegs sind, Eddie und ich, habe ich immer das Gefühl gehabt, Eddie und Motoren und Rennen fahren und Motorräder sowieso, da muss ein gewisses Niveau vorhanden sein. Ja, war aber anders am Ende des Tages, als ich gedacht habe. Also Niveau war schon da, halt relativ langsam bei Eddie, aber bei dir war es dann relativ gut, würde ich sagen, schon am Nürburgring. Und dann dieses Wochenende dich zu sehen und vor allem das Geilste war, ich habe so geschmunzelt, wie, ich weiß nicht, ob es bei uns in der Gruppe war oder ob es bei ran.de schon gepostet war, es war auf jeden Fall so geil, wie du morgens im Auto im Vorstand sitzt, im freien Training und gesagt hast, ich bin so scheiße nervös. Und das war ein Moment, da habe ich innerlich so eine Freude verspürt, das war so geil, das zu erleben, beziehungsweise ich habe gefühlt auf dem Beifahrersitz gesessen, weil ich genau fühlen konnte, wie du dich gerade in dem Moment fühlst, diese Aufregung, diese Anspannung, keinen Fehler zu machen, aber trotzdem sein Bestes zu geben und dass man nicht ausgelacht wird, nichts kaputt zu machen. Man weiß, die ganze Belegschaft guckt zu und du hast ja wahrscheinlich mitbekommen, in unserem Chat, in unserer Gruppe ist ja ständig über irgendwelche Dinge gesprochen worden. Ich habe probiert, das eine oder andere noch aus der Ferne irgendwie mitzugeben und so haben es ja viele andere auch gemacht. Da war natürlich schon Druck da, muss ich sagen. Und wenn du es noch nie gemacht hast, du musst wahrscheinlich jetzt mal oder kannst wahrscheinlich jetzt mal wiedergeben, wie du dich gefühlt hast, vom ersten Meter, bevor es auf die Strecke ging, bis hin zum Rennstart, der dann nochmal das Highlight der Anspannung in meinen Augen ist, den du übrigens schön verpennt hast. Muss ich sagen...
Nee, gar nicht.
Den aber komplett verpennt.
Hab ich nicht verpennt? Erzähl ich gleich, okay, was passiert ist.
Erzähl gleich, was passiert ist.
Also, einmal ganz kurz, ich war nervös, wie auch so, also erst haben mich ja hunderte Menschen angesprochen an diesem Wochenende und wirklich, ich habe viele Fotos gemacht und bedanke mich für alle tollen Hörer und Hörerinnen, die mich da angequatscht haben und die mir Glück gewünscht haben. Vielen, vielen Dank dafür. Das war total geil. Ich war nervös wie am ersten Schultag. Ich habe mir fast in die Hose gepisst. Es war ein für mich völlig neues Terrain und ich dachte, was tue ich hier? Ach du Scheiße. Ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, wo alle Knöpfe im Auto, dass ich da genau weiß, welcher Knopf wofür ist. Da war DSC, FSD, keine Ahnung, dies, das, jenes, Regen, Abstimmung, trocken. Trocken ist blau, Regen ist grün. Weißt du, wer denkt sich denn sowas aus? Macht doch den Regen blau, dann mit so irgendwie Kontrollleuchten. Ich war froh, dass ich einen Klimaanlagenknopf gefunden habe, weil es war auch ganz schön heiß in dem Ding. Aber freies Training, dann fährst du da raus und dann fährst, bin ich da irgendwie gefahren und dann irgendwie 10 Sekunden hinter der Spitze und so, und das habe ich aber gar nicht gewusst, und dann merkte ich aber so von Runde zu Runde, dass es besser wurde, und am Ende waren es dann im freien Training 4,2 Sekunden hinter der Spitze und im Qualifying 3,8 Sekunden hinter der Spitze, und damit war ich dann total relaxed und total zufrieden. Und dann kam das Rennen.
Und da sag ich als derjenige, der verloren hat, Riesenrespekt. Das ist, das habe ich auch im Kommentar gesagt vom M2-Cup-Rennen dann. Du hattest einmal eine Sequenz, da warst du 2 Runden lang schneller als Alex Hofmann und Co., die vor dir waren. Mhm. Also da kann ich nur sagen, Riesenrespekt, weil ich bin ja der Loser in dieser Geschichte.
Nein.
Das ist eine Spaßgeschichte, kannst du ja gleich auch nochmal erzählen, wie es entstanden ist. Riesenrespekt. Und du gibst mir recht, der Grundsatz oder die Grundidee für diese Geschichte war ja, man redet da anders drüber, wenn man es selber mal probiert hat.
Genau.
So, und das ist jetzt bei dir, glaube ich, definitiv was anderes. Aber du hast dich super geschlagen. Ich bin stolz auf dich. Ich bin happy, dass das durch eine Weinidee abends irgendwie am Produktionsabend irgendwo in irgendeinem Hotel irgendwie mal entstanden ist. Dass wir das umsetzen konnten, das muss man ja auch noch dazu sagen, weil das kostet ja auch eine Menge Geld. Da sind ja eine Menge Leute beteiligt. Scheffler, Sören Zinner, Two Limit, Hans-Bernd Kamps, Jörg Michaelis. Kostet ja auch eine Menge Geld. Ich weiß noch, als du mir erzählt hast, dass du am Donnerstag, glaube ich, oder am Freitag, egal, Selbstbeteiligung für Schäden am Auto 10.000 Euro.
Ja, genau. Ich kam dann da an und habe gefragt, Leute, was ist denn eigentlich mit, also ich bin ja dann, es ging ja dann weiter, Sören Zinner von Schaeffler, du hast ihn angesprochen, Shoutout an der Stelle hier an Sören und an Michi, die beiden Kollegen, die wirklich einfach fantastische Jungs sind, die sagten dann irgendwann zu mir, ja, hier, ich habe jetzt mit Andrea Schwab von BMW gesprochen, das ist die Kommunikationschefin von M Motorsport. Matthias, du fährst jetzt einen Gaststart. Willst du? Ich sage, bist du bescheuert? Ja, die ist total heiß drauf und so, und wir machen das jetzt. Okay, dann machen wir das. Dann musste ich eine Lizenz machen, dann habe ich einen Lehrgang gemacht, dann habe ich Fahrtraining gemacht, auf diesem Auto, alles, ne, innerhalb kürzester Zeit, natürlich komprimiert, aber mit eigenem Trainer und so, dass ich da irgendwie klarkomme. Und du hast völlig recht, Eddie, das kostet ja einen Haufen Geld. Also BMW hat sich da echt das was kosten lassen, die Schaefflers.
Riesen-Shootout an Andrea Schwab.
Ja, genau. Also. Genau. Also Andrea hat da wirklich, also ich habe heute mit ihr noch lange telefoniert, tolle Frau, tolle Abteilung, tolle Mitarbeiter, also fantastisch. Die hat da wirklich das auch daran geglaubt und fand das cool, und dann bin ich zu den Machern da von Two Limit gegangen und gesagt, sag mal, was ist denn, wenn ich hier die Kiste in Dreck setze, was passiert denn dann? Ja, Selbstbeteiligung 10.000 Euro, hast du auch unterschrieben. Ich sage, auf einem von den 100 Zetteln, die ich da hatte, ja, okay, alles klar. Dann habe ich die Andrea angerufen, ich sage, Andrea, 10.000 Euro, bist du irre? Was mache ich denn jetzt? Und dann hat die gesagt, ja, nee, das ist schon alles abgedeckt und so, mach dir keinen Kopf. Also alles gut. Und dann war ich beruhigt und bin ich dann auch eingestiegen und bin dann auch gefahren.
Ja, aber dann hättest du auch schnell fahren können, dabei, oder? Warum bist du dann so gefahren, wie du gefahren
bist? Ja, ich bin ja voll gefahren. Ich bin ja voll gefahren. Zumal ich habe 3.500 Euro Schaden.
Ehrlich? Mit der Leitplanke? Mit dem Kontakt?
Ja, ja, 3.500. Hm?
Boah, das sah aber nach nichts so aus.
Aber
das
war doch gar ein Küsschen.
Nee, die Frontlippe komplett kaputt, Scheinwerfer kaputt.
Scheinwerfer ist teuer.
Allein der Scheinwerfer 800 netto. Aber der Chefmechaniker vom M2 Cup, mit dem hatte ich zusammen den Lizenzlehrgang, der Thomas, super Typ, ganz netter, wir haben uns super verstanden, und der hat mir das alles dann erzählt und so, was ich da für einen Schaden angerichtet habe. Aber der hat gesagt, ist nicht schlimm, machen wir alles wieder heile. So, und aber um ganz kurz, das, was keiner gesehen hat, und da bin ich wirklich dankbar für, und das erzähle ich jetzt hier exklusiv in diesem Podcast. Keiner hat es gesehen, weil es nicht im Bild war.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich habe mich in der Einführungsrunde gedreht.
Ach, du warst
im
das?
Im Ernst?
Ja, weil da waren Flaggen. Also ich habe das ja kommentiert, da waren Flaggen. Aber
nee, keiner hat die. Nein, es ging so. Nein,
sagen.
Nein, Eddie, kannst du mal Danke sagen. Nein, du warst, das stimmt nicht. Die
was?
Flaggen, die, bei mir war keine Flagge. Die waren so überrascht, das war Turn 3. Die waren so überrascht, die Buben. Aber ich war so schnell wieder auf der Strecke, dass, also ich bin ja auf dem Asphalt, habe ich mich nur gedreht. Der eine Kollege hat sich vor der Schikane auf der Geraden beim Zickzackfahren rausgedreht. Da habe ich gedacht, was macht der denn
das
da?
War ein Bild.
Und dann war ich aber beruhigt, weil ich dachte, okay, ich bin hier nicht der einzig Blöde. Ich
bin ja nicht der einzige Idiot.
Ich habe mich in Turn 3 rausgedreht. Also ich habe mich in Turn 3 nur auf dem Asphalt ein bisschen gedreht, aber diese kalten Reifen,
Team. Wollte ich gerade sagen,
das ist ja, also, ey, kalter Asphalt, das kalte Reifen.
Hört sich jetzt total bescheuert
an. Das waren ja 13 Grad Asphalttemperatur. Und wie schnell das dann geht, dass so ein Reifen auf die Temperatur kommt, dass man dann gut mitfährt.
Ja, das ist genau das Problem. Also das hört sich ja jetzt total bescheuert an, dass man sich dreht in der Einführungsrunde, wo man ja nicht unter Rennspeed fährt. Aber für alle Zuhörer da draußen, das kann man sich nicht vorstellen, was ein kalter Slickreifen auf kaltem Asphalt bedeutet. Das ist wie mit Turnschuhen laufen auf Eis und probieren irgendwie mal schnell wegzulaufen. Das funktioniert nicht. Deswegen muss man die Räder warm fahren, Temperatur und Reifenluftdruck aufbauen. Und wie du sagst, der andere Kollege hat sich beim Geradeausfahren, in Anführungszeichen wahrscheinlich beim Geradeausfahren, sondern beim Räderwarmfahren gedreht. Warum? Weil natürlich
beim Räderfahren
durch sehr schnelle Lenkbewegung natürlich sehr viel Seiten Querbeschleunigung probiert aufzubauen und dadurch natürlich Temperatur erzwingen will. Und da kann das doverweise tatsächlich mal passieren. Ist natürlich peinlich auf der einen Seite für jemand, der Profi ist, für andere, die das nicht jedes Mal machen, ist das gar nicht peinlich, weil, wie gesagt, das geht so schnell, dass
doch,
passiert auch Profis
mal doch, wieder. Für mich war, also Timo, für mich war das in dem Moment, da war ja das mit dem anderen noch nicht passiert, das war ja dann 6 Kurven später oder 5 Kurven später, aber mir war das so peinlich in dem Moment und zwar nur vor diesen beiden Streckenbossen, die mir dazugeguckt haben in Turn. Wirklich, das war so schlimm. Aber um mal eins vielleicht auch zusammenzufassen, diese Erfahrung machen zu dürfen und seit 5 Jahren Formel E und DTM Berichterstattung machen zu dürfen, ist für mich genauso wie für euch ein unfassbares Geschenk, dass wir das machen dürfen. Aber jetzt noch einmal auch in diesem Auto gesessen zu haben und das Gefühl zu haben, was das auch bedeutet, was das auch für ein Stress ist, und das ist ja tatsächlich jetzt, ich sag mal, der kleinste Cup, die dritte Liga, wenn du so willst, ja. Aber und trotzdem hatte ich irgendwie, und ich war ganz hinten auch noch, aber trotzdem hatte ich irgendwie Stress und trotzdem wollte ich irgendwie gut sein und trotzdem wollte ich irgendwie versuchen, das Beste zu machen und auch allen Fotowünschen und Fans und auch allen PR-Terminen, gab eine Menge PR-Termine drumherum, auch gerecht zu werden, plus unsere Sendungen zu moderieren, die wir nun auch mit großer Freude und auch, wie ich finde, mit viel Qualität auch abgeliefert haben am Wochenende. Das war wirklich ein stressiges Wochenende mit viel Spaß und viel Freude, aber diese Erfahrung machen zu dürfen, wie du als Rennfahrer da denkst, was da alles auf dich einprasselt. Da sagt er zu mir, ja, was willst du denn für Luftdruck? Ich sage, ja, keine Ahnung, ey, weiß ich doch nicht. Ja, was willst du hier, was willst du da? Was, Abstimmung am Auto, Dings, Bums. Ich sage, Thomas, bitte mach, was du willst. Also, ja, ich hauptsächlich weiß, wo das Ding angeht, so ungefähr. Ja, ja, und okay. Und dann Datenanalyse. Ja, hier, die Bremse mehr kommen lassen. Dann mit dem David Kolkmann, Fahrercoach vom M2 Cup, habe ich da zusammengesessen, haben uns die Daten angeguckt. Das, was ja der René Rast stundenlang macht, wir reden ja immer darüber, der macht Daten. Ich habe aber keine Ahnung, weil bis heute wusste ich nicht, was das bedeutet in der Tiefe im Detail. Jetzt habe ich es mal ansatzweise gesehen, was das bedeutet, Daten zu machen. Ja. Und über Bremse lösen reden und über wann ans Gas und dies und das und in welchem Winkel das Auto stellen, um aus der Kurve Eingangsgeschwindigkeit, Ausgangsgeschwindigkeit, Scheitelpunkt, Apex, bla bla. Also ich war wirklich, ich war wie in so einem Monstertunnel irgendwie. Und das war einfach eine tolle Erfahrung. Und Eddie, am Ende begann alles mit einer bekloppten Idee. Und dank dir...
Ich habe die letzten 10 Minuten gar nichts gehört.
Dank dir, meine ich ernst, dank dir durfte ich diese Erfahrung machen. Und ich habe damals dir die Fahrt im René-Rast-Auto geschenkt, im Meisterauto. Und bin ich auch glücklich, dass ich dir das schenken konnte. Und ich bin wahnsinnig stolz, dass du mit deiner Idee mir diese Gelegenheit gegeben hast, vor vielen 2 Jahren, als wir diese Idee geboren haben, gegeneinander Auto zu fahren, diese Erfahrung machen zu dürfen. Und davon werde ich beruflich profitieren, ganz sicher.
Ich denke gerade über ein Comeback nach.
Von dir?
Ja.
Achso, hast du jetzt Feuer
gefangen? Auf dem Zweirad oder auf dem Vierrad?
Ja, yeah, okay. Auto.
Zweirad. Also ich habe das ja euch ja mehrfach eingeladen nach Schweden. Ihr könnt das ja immer noch gerne mal, und du hast auch noch ein Geburtstagsgeschenk offen, mein lieber Matthias, da in Schweden. Ne?
Geil, stimmt.
Ice Driving Schweden. Ich habe gerade ein paar richtig coole Anfragen, auch von ein paar Profi-Rennfahrern. Ich überlege gerade, daraus irgendwie ein Event zu machen und habe natürlich dann auch die Stimme der Motorsportwelt Eddie Milke immer wieder natürlich direkt im Kopf. Also auch wenn wir es unter Ausschluss der Öffentlichkeit vielleicht auch erstmal machen sollten oder können, ihr müsst einfach nach Schweden kommen nächstes Jahr.
Ich kriege gerade noch ein Bein.
Was läuft bei euch? Ey, es gibt ja gar nicht. Ey. Ich sitze aus dem Trockenen. Kaffee habe ich so.
Ja. Ich glaube, auf Eis bin ich besser als auf Asphalt.
Aber wir können ja, also ich behaupte, ich werde dich auf Eis in Grund und Boden fahren.
Okay, ja. Moment. Das muss man jetzt nochmal, ich habe es damit was genau verstanden. Der Eddie sagt, er würde glauben, dass er auf Eis deutlich besser unterwegs ist als auf Asphalt. Und du sagst, du fährst einen Eddie in Grund und Boden auf Eis. Und Schnee. Ja. Okay, dann haben wir jetzt hier eine Wette, oder?
Ja, Timo, ja. Mach eine Challenge.
Gar kein Problem. Genau. Während wir jetzt gerade hier am Diskutieren sind,
es geht schon weiter. Es geht
poppt schon gerade weiter. In meinem Display oben meine Info auf, dass die Präsentation für Schweden fertig ist und das Videoclip jetzt gerade fertig geschnitten wurde. Den werde ich euch mitteilen und dann werdet ihr mal sehen, was euch da erwarten kann. Und wir werden uns eine geile Challenge machen. Ich habe ja auch jetzt noch ein Rallye-Auto, ein WRC-Auto. Für Schweden, das heißt nicht nur die umgebauten RS3, sondern jetzt haben wir tatsächlich was zum richtig im Wald zu fahren, um wirklich zu springen und lange 7mm Spikes und richtig Hardcore. Jetzt wird es natürlich ein anderes Level, wo man sich aber auch wehtun kann, wenn wir sagen, wir gehen in den Wald, aber auf Eis und Schnee könnt ihr die Sau rauslassen, da passiert erstmal gar nichts. Also ihr seid eingeladen,
ich lasse mir einfallen. Entscheidend ist die Selbstbeteiligung.
Ja, überlegen wir uns dann mal. Also in Schweden ist der Alkohol sehr teuer. So 3-4 Gin
Tonic. Ich rufe Andreas Schwab an. Ich rufe Andreas Schwab an.
Vielleicht übernimmt die
Immer wenn es jetzt bei mir um Selbstbeteiligung geht, rufe ich bei BMW an in Zukunft.
Ja, aber Andreas Schwab hat mit Skandinavien aber das Thema ist, nichts zu tun.
Selbstbeteiligung in Schweden bei uns auch 10.000 Euro. Von da, das wird schon passen. Ja, tatsächlich, ja. Aber das passiert nicht.
Ich habe jetzt 1:24 über die Headline für die Doku Matthias Killing fährt M2 Cup nach.
Pass jetzt auf, bin ich gespannt.
Es muss aber was kommen nach so langer Zeit, gell?
Killing in the name of a dream comes true. So, ultimatives Angebot.
Was? Müssen wir jetzt noch mal 1,5 Stunden reden, damit es besser wird?
Hatte ich noch nicht getascht?
Nee.
Also ich bin eher so bei voll am Gas, Killing in der grünen Hölle und bei Gas würde ich noch so ein L in Klammern machen.
Voll am Glas.
Aha.
Ja. Nee, aber
ist ja spannend.
Ja, aber ich guck mal. Oder angekommen, Killing in der grünen Hölle finde ich gut.
Ja, habe ich ja vorhin schon
gesagt. Ja, vom Mikro ans Lenkrad, da denke ich auch drüber nach. Ich guck mal, aber es muss irgendwie ein guter Titel sein. Die Doku wird toll, ihr werdet es hier erfahren natürlich. Also Moritz Blume, was der mir da jetzt schon geschickt hat, ist sensationell. Also kleine Teaser und so, ganz, ganz geil.
Moritz Blume ist auch sensationell.
Würde ich mich freuen, wenn das Ding raus ist, wenn ihr mir helft, es zu verteilen via Social Media. Ja. Und das ist also
Mikro oder Lenkrad, egal, Killing Rock die Eifel.
Killing Rock die Eifel. Ich habe sie aber nicht gerockt, verdammte Scheiße. Ich habe das Ding genau, das ist ja genau das, was passiert ist.
Mikro oder Lenkrad, egal, Killing Rock die Eifel, erweckt ja bei potenziellen Nicht-Killing-Kennern die Assoziation, dass da vielleicht irgendwas
passiert. Also ich habe ja auch eigene YouTube-Vlogs produziert und wir sind auch irgendwann tatsächlich dahin gekommen, dass wir einfach einen extremst übertriebenen Titel brauchen, der einfach Aufmerksamkeit erregt. Ne? Am besten noch ein spektakuläres Bild dazu, was das Ganze anteasert.
Ja, das habe ich.
Vielleicht nennst du es am Ende Horror-Crash in der Grünen Hölle, Matthias Killing. Und was? Horror-Crash, Matthias Killing? Alle gucken rein, am Ende hast du den Dreher, wo die Leitplanke geküsst hast. Boom.
Ja. Ja, genau. Und,
ja, aber so ganz sanft.
Und das ist übrigens eine krasse Nummer gewesen, kurz vor Schluss dieses Rennens, dass ich mich da so gedreht habe, die Leitplanke geküsst habe, weil ich nochmal pushen wollte. Ich wollte nochmal alles geben. Ja? Und dann habe ich mich da gedreht. Und dann hat es vorne rechts gerappelt, also wie Sau irgendwie, tak, 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 so richtig laut. Und dann habe ich gedacht, nee, hier kannst du nicht weiterfahren.
Das wollte ich fragen, warum du nach Turn 1 aufgehört hast. War da irgendwas kaputt?
Ich kannte den Weg ins Parc Fermé. Ich kannte den Weg ins Parc Fermé. Ich wusste jetzt nicht auf Start und Ziel, wo soll ich hin? Und dann habe ich gesagt, okay, die paar Meter fahre ich jetzt noch und dann bin ich so um die Kurve rum
also,
und dann bin ich da rausgekommen.
Auch Respekt dafür, weil auch viele Rennfahrer, wenn die irgendwo abfliegen, die interessiert es mal überhaupt nicht, wo sie gerade stehen. Und das habe ich auch sehr, sehr zum Lobe deiner festgestellt. Du bist gleich nach Turn 1 auf der Innenseite abgebogen, weg von der Linie und in die Rettungsgasse abgebogen. Also stark, das muss man in der Situation auch erstmal auf der Uhr haben, wo es dahin geht. Also auch das hast du gut gemacht.
Ach ey, so viele gute Worte. Also Eddie, danke nochmal an dich für diese erste Idee und es war einfach, ich möchte vielleicht auch diesen Podcast einmal nutzen, wirklich nochmal Andrea Schwab, Sören Zimmer, Michi Herzog, dann dem AVD mit Benedikt Preußner und Christian Danner, Carsten Seifert, die mir diese Lizenz ermöglicht haben, bei denen ich die Lizenz machen konnte am Lausitzring. Das war einfach ganz fantastisch, wie viele Menschen da zusammengekommen sind. Die Kollegen von BMW, die den Anzug organisiert haben, Jens Munser mit dem Design und so weiter. Also alle, die da irgendwie mit beteiligt waren, das, ja, es tut mir leid, dass ich da nicht weiter nach vorne fahren konnte und euch sportlich stolz machen konnte, aber ich glaube, ich war gut drauf und wir haben vor allem einfach alle viel Spaß und Freude daran gehabt und ich habe wieder gemerkt, auch so eine Nummer ist Teamsport, auch so eine Nummer ist auch viel Freundschaft am Ende des Tages. Und Eddie, auch das will ich nochmal sagen, wie du das kommentiert hast, mit wie viel Wohlwollen, mit wie viel Liebe und wie viel Freude du das kommentiert hast. Da gibt es auch andere, die dann auch pieksen und so in solchen Situationen, aber du hast das mit so viel Liebe und so viel wunderbarer Emotion kommentiert. Ich war ganz gerührt, als ich das gesehen und gehört habe hinterher. Und einmal im Ernst, da bedanke ich mich auch bei dir.
Ja, aber ich kann nur sagen, ich schieb's aufs Alter, weil ja, ich wäre lieber schneller
gewesen. Ja, ja, ich weiß.
So. Alles gut.
Alles gut.
Sehr schön.
Nee, es war echt schön.
Großes Kino, Run Racing halt. Also für mich ist das ein Paradebeispiel für den Spirit, den wir bei
Run Racing haben.
Sehen wir uns echt dieses Jahr nochmal? Timo, sehen wir uns echt diese Saison nochmal? Bist du nochmal?
Finde ich gut.
Bist du nochmal da?
Ja, also das, ich wollte gerade mal nochmal den Rest des Jahres mit euch besprechen, wie es jetzt aussieht bei euch und was jetzt noch kommt und so. Und ja, ich habe...
Und das machen wir jetzt live im Podcast. Ja,
wir haben Spa, wir haben Red Bull Ring, genau. Und wir haben Hockenheim.
Ich bin zum Finale wieder am Mikrofon, tatsächlich.
Nein! Kommst du nach Hockenheim?
Ich komme nach Hockenheim, kann leider die beiden anderen nicht, aber bin auf jeden Fall, das weiß ich jetzt seit... drei, vier Tagen, der liebe Alex weiß es auch und ich bin auf jeden Fall für Hockenheim wieder im Boot fürs Finale, freue ich mich riesig.
Weil es hieß nämlich, der Experte für Hockenheim fehlt, weil Timo nicht kann und Mike auch nicht, aber das ist ja die beste Nachricht des Abends.
Dankeschön, freue mich auch sehr, weil das hätte mich auch sehr irgendwie geärgert, weil ich einfach zu wenig an der DTM-Strecke dieses Jahr war, nur zweimal mit Portimao und Imola bis dato und deswegen, das Finale ist natürlich was Besonderes, deswegen, ja, Hockenheim auch natürlich für mich große Emotionen, schön da zu sein und mit euch dann Saisonabschluss wenigstens feiern zu können. Wobei bis dahin passieren noch ein paar Dinge. Ihr habt noch ein paar Rennen zwischendrin und ich habe auch noch ein paar Challenges. Also von daher, ja, freue ich mich auf das, was kommt.
Timo, vielleicht erlebst du mich.
Ich auch.
Vielleicht erlebst du mich in Hockenheim als Rennfahrer.
Nein.
Oh Gott.
Echt? Kannst du vielleicht nochmal fahren?
Mehr will ich noch nicht sagen. Ich mach's jetzt mal wie du.
Geil.
Ich muss jetzt raus hier aus dem Podcast, weil Jorge Lorenzo, fünffacher
MotoGP-Weltmeister,
schickt mir eine WhatsApp nach der anderen.
Was ist denn los mit dem?
Ich muss ihm jetzt mal antworten.
Was hat er denn?
Der will DTM Gaststart machen.
Der will DTM, geil.
Kein Witz.
Ja, so.
Nee, echt
ja,
kein Witz.
Ja, wäre überragend.
Der fährt Porsche Cup in Italien.
Jorge der will Lorenzo DTM Gaststart machen. Überragend. Stoffel van Dorn auch.
Ach so. Dem wusste ich noch nicht, aber...
Ich auch. Ich will auch.
Fahren wir zusammen. Fahrerwechsel.
Fahren wir zusammen.
Beim Boxer machen wir Fahrerwechsel.
Also, ich muss jetzt mal Jorge Lorenzo antworten.
Leute, es war ein schöner Podcast. 1:31. Ich
neuer weiß nicht, ob
das neue Rekord ist, aber es ist geil.
Pass auf, Mattis. Ich spende... Wir sind jetzt bei 1:31:35. Ich spende 2 DTM-Gridpässe für die am schnellsten jetzt entweder auf Eddie Milke Official, Timo Schader oder Matthias Killing sagen, was wir gerade besprochen haben. die schmeiße ich jetzt in die Runde.
Was haben wir denn gerade besprochen? Achso, die Jorge Lorenzo-Nummer meinst du?
Ja, genau. Ja. Also wer Jorge Lorenzo noch gehört hat und wer das ungefähr wiedergeben kann, ja, kriegt von mir 2 Grid-Pässe.
So, schreib Eddie.
Grid heißt
Startaufstellung. Aber Leute, dann schreibt bitte nicht an Timo Scheider oder mich, sondern schreibt einfach nur an Eddie Mielke Official.
Ja? Genau.
Oder Timo, willst du dich um die Orga kümmern?
Nee, ne? Warte, ich habe ganz schlechte Verbindung gerade.
Ja, da ist er ja ganz groß. Also okay, 2 Grid-Pässe, Eddie Mielke Official. Wer um die Uhrzeit, Stunde 31.
Stunde 31.
Noch da.
Und der, ja, die Uhrzeit, wissen wir ja nicht, wann unsere Leute den Podcast hören. Aber das ist trotzdem ein langes Ding. Also schreib bitte an Eddie Mielke.
Stichwort Jorge Lorenzo.
Und Eddie, ich gehe davon aus, die das gewinnen, die dürfen dich dann auch in der Kommentatorenkabine besuchen, ne?
Ja, natürlich.
Ansonsten, oder mich am Grid dürft ihr auch
besuchen. Für welches Rennen ist das? Für Hockenheim? Hast du Hockenheim
natürlich
gesagt?
Oder für welches? Mal gucken, wann die antworten. Vielleicht
ja, ist ja auch wurscht, aber Podcast, für welches Rennen? Ja,
2 Monate Pause.
Ja, irgendwie Ticket.
Okay. Egal.
Da.
Also alle Rennen, die noch kommen.
Red
Bull Ring.
Ich nehme das.
Oder Hockenheim.
Ich nehme das für
Können
Indie,
Sie sich aussuchen.
Ich nehme Gridpass für Indy 500.
Mhm. Also ich schreibe dir. Ich habe gerade Lorenzo geschickt zu deinem Instagram-Account. Lorenzo in die DTM. Oder? Also guck mal, ob das schon da ist. Bin ich jetzt der Erste, kriege ich 2 Tickets von dir? Aber ey.
Blödmänner.
Oh Mann. So, jetzt haben wir echt genug gelabert, Freunde.
Ja, war schön. Ja. Also ich glaube, ihr könnt auch gerne mir mal schreiben oder Timo schreiben und Eddie natürlich auch, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr auch ein bisschen, wir haben uns so viele angesprochen, schreibt uns gerne. Wir freuen uns immer über eure Nachrichten. Vielen Dank dafür. Und Jungs, vielen Dank. Schönen Abend an euch und an alle, die zugehört haben.
Schönen Abend, Matthias.
Was hilft immer? Ich sage es immer wieder gerne, einen Screenshot machen. Diesen Screenshot posten, mit dem Podcast möglicherweise verlinken oder zumindest darauf hinweisen, wie auch immer. Das hilft uns bei Facebook, das hilft uns bei Instagram natürlich, das hilft uns auch bei Tinder. Also einfach machen, wäre super. Und nein, bei Tinder natürlich nicht. Also bevor jetzt der ein oder andere anfängt, wo er da ein Bild posten soll. Nee. Also Instagram vor allem natürlich, das Ganze groß verteilen. Vielen, vielen Dank dafür. Und 5 Sterne sind auch besser als einer, das ist eh klar. In diesem Sinne, tschüss.
Macht es gut. Ciao.
Tschüss.
Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.